Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Die englische Woche läuft so langsam auf. Viele Teams ja international im Einsatz gewesen und nur einen Tag nach den Euroleague und Euro Conference League spielen, geht es auch in der heimischen Liga wieder los. Am Freitagabend erwartet uns das erste Spiel des 13. Spieltags. Ich vergesse gerne in der Anmoderation zu sagen, wie ich heiße und mache es jetzt. Mein Name ist Julius Eid. Ich begrüße euch herzlich zur neuen Ausgabe des Bully Specials, in der wir über alle anstehenden Spiele dieses Spieltags sprechen. Und natürlich ist das erste Spiel dann auf unserer Agenda das Freitagabendspiel. Da ist der Spielplan gnädig. Es sind zwei Vereine, die nicht unter der Woche ran mussten. Es ist das Duell zwischen Stuttgart und Mainz. Und wir sprechen drüber mit Lennart Sauerwald von Rund um den Brustring. Hallo Lennart.
Hallo, grüß dich.
Und auf der anderen Seite mit Felicitas Boos von den Hinterhofsängern. Hallo Felicitas.
Gute.
Damit sind wir also vollzählig und können ins Bully Special und ins erste Spiel reinstarten und beginnen mit den Gastgebern, Lennart. Die haben am vergangenen Wochenende einen Auftritt hingelegt, der ja durchaus auch positive Stimmen nach sich gezogen hat. Dennoch hat man am Ende in Dortmund verloren, weil man sich ja relativ spät im Spiel auskontern ließ. Erstmal vielleicht, bevor wir auf die spezielle Situation zu sprechen kommen, die dazu geführt hat, die generelle Frage: Wie hast du den Auftritt der Stuttgarter erlebt?
Gut, besser als die beiden Spiele vorher. Ich fand, es war so ein bisschen eine Erinnerung an die letzte Saison, als wir häufiger so aufgetreten sind und dann aber auch häufiger die Punkte mitgenommen haben. Da hat mir das gut, auf jeden Fall gut gefallen. Mutig, engagiert, auch offensiv orientiert, was uns dann am Ende vielleicht ein bisschen zu Verhängnis wurde. Aber hängt natürlich auch ein bisschen zusammen mit der Struktur der Dortmunder, mit der Spielstruktur, weil die natürlich auch einem viel mehr Platz lassen, wegen ihrer eigenen offensiven Ausrichtung als Bielefeld oder Augsburg, was sie in den Spielen davor getan haben.
Dennoch am Ende, wie gesagt, die Niederlage und das auch, weil man zumindest aus meiner Sicht sich eben nicht sonderlich clever dann hinten raus verhalten hat bei einem Eckball und dann ausgekontert wurde. War das vielleicht auch ja so ein Moment, den man eben einfach bei so jungen Mannschaften, wie es die Stuttgarter auch sind, irgendwie einkalkulieren muss?
Ja, muss man, glaube ich. Also wir haben uns das auch nochmal angeschaut. Also du hast halt einen, der an der Mittellinie absichert und drei am Strafraum, und die drei am Strafraum verhalten sich einfach falsch in der Situation. Ich sag mal so, wenn das Ganze am ersten Spieltag passiert wäre, dann wäre, glaube ich, die Bestürzung über diese späte Niederlage nicht ganz so groß, wie es jetzt ist, wo man die beiden Spiele auch vorher verloren hat. Eine erfahrene Mannschaft hätte das vielleicht noch besser verteidigt und hätte dann das 1-1 über die Zeit gebracht. Aber eine Garantie ist es auch nicht. Also das ist, glaube ich, so die grundsätzliche Philosophie, dass man halt nicht sagt, okay, wir spielen das auf 1-1 halten, sondern wenn wir eine Ecke haben in der 85. Minute, dann bringen wir so viele Leute wie möglich in den Strafraum und sichern halt nicht irgendwie mit 2 an der Mittellinie ab. Aber es kann in die Hose gehen, wenn, ich glaube, egal in welchem Alter, die Spieler dann in der Rückwärtsverteidigung nicht das machen, was sie sollen.
Das also die Ausgangslage, was die letzte oder den letzten Auftritt von Stuttgart angeht. Die Mainzer, die haben unentschieden gespielt am letzten Wochenende. Kurz vor der Halbzeit hat man die Führung erzielt in Person von Jonathan Burkhardt gegen den 1. FC Köln. Kurz nach der Pause hat man den Ausgleich kassiert und ansonsten, wie gesagt, ist es bei diesem 1:1 geblieben. Felicitas, wie hast du den Auftritt der Mainzer wahrgenommen? Wir haben ja, auch wenn es in dieser Reihenfolge des Podcasts nach dieser Aufnahme zu hören ist, habe ich schon mit dem Kölner Kollegen Thomas Reitschel aufgenommen. Der hat gesagt, eigentlich wäre auch ein Kölner Sieg sehr verdient gewesen.
Ja, das kann ich aus Kölner Sicht natürlich verstehen. Man muss schon sagen, dass wir im Moment mit Jonathan Burkhardt einfach einen Stürmer haben, der auch mal eine schlechte Leistung mit einem Tor kaschieren kann. Also ich finde schon, dass das 1:1 leistungsgerecht ist, auch weil wir in der zweiten Halbzeit gerade mit Stach und auch mit Stöger einfach besser ins Spiel gekommen sind und auch gegen Ende der zweiten Halbzeit wirklich Torchancen hatten, die auch ein besseres Ende für die Mainzer bereithalten können. Und ja, ich glaube, insgesamt war es auf jeden Fall, war unser Coach Svensson einfach überhaupt nicht zufrieden mit der Leistung, weil er ja dann doch sehr auf die Defensive guckt und da haben einfach die Abstände nicht gestimmt. Lee sah sehr unglücklich aus als Achter, der dann auch in der Rückwärtsbewegung nicht richtig dabei war und das hat natürlich dazu geführt, dass Köln vorne auch Räume hatte und gerade in der ersten Halbzeit mit der Chance von Duda zum Beispiel auch Normalerweise trifft er den und dann geht er rein und dann verlieren wir dieses Spiel. Also das war schon eine Leistung, die nicht unbedingt an das von den letzten Wochen anknüpfen kann. Deswegen bin ich gespannt, wie es gegen Stuttgart geht. Natürlich müssen wir da jetzt erstmal gucken, dass der verletzte Dominic Kohr gut ersetzt wird, aber da ist Barrero eigentlich der richtige Mann und kriegt das auch gut hin, denke ich. Aber alles in allem sind wir mit dem einen Punkt gut bedient, aber natürlich nicht zufrieden mit der Leistung.
Felicitas hat schon den Unterschiedsspieler Burkhardt angesprochen. Vielleicht ja auch etwas, haben wir auch schon hier im Bully Special drüber geredet, Lennart, was auch aus verletzungsbedingten Gründen den Stuttgartern so ein bisschen fehlte bis jetzt in dieser Saison. Einer, der das sein kann, das hat er ja in der letzten Saison bewiesen, ist Silas. Der ist zurück im Training. Glaubst du, wir sehen ihn das erste Mal auch im Einsatz jetzt am Wochenende?
Ja, das könnte ich mir schon vorstellen, je nach Spielverlauf. Also ich glaube nicht, dass es bei ihm schon für 60 Minuten reicht. Aber so für die letzten 20 könnte ich mir schon vorstellen, wenn es notwendig ist, dass er ihn bringt. Viel wichtiger finde ich aber noch, dass Leute wie Chris Führich und Omar Marmoush, die ja schon wesentlich mehr Spielpraxis hatten, jetzt auch in letzter Zeit, auch wenn sie auch jetzt eine Weile verletzt waren, dass die spielen können, teilweise über 60 Minuten. Und wenn du dann noch als Bonus irgendwie in der 70., 75. Silas reinbringen kannst und der dir vielleicht doch noch irgendwie Punkte holt, das wär natürlich super. Also der könnte einen Unterschied machen, aber noch nicht vielleicht so, wie sich das manche vorstellen. Also er könnte einen kleinen Unterschied machen, sagen wir mal so. Aber ich glaube, für den großen Unterschied ist es noch ein bisschen zu früh. Das ist ja das erste Spiel seit, wann war das Bayern-Spiel? April, meine ich. Das erste Mal, dass er wieder auf dem Platz steht. Also da darf man, glaube ich, auch nicht so viel erwarten.
Dennoch natürlich eine schöne Nachricht, dass er dann so langsam zurückkehrt nach dieser schweren Verletzung. Felicitas, du hast auf der Personalseite schon Dominic Kohr angesprochen. Gibt es da denn sonst noch etwas zu vermelden bei den Mainzern?
Stefan Bell wird ausfallen nach 5 gelben Karten, der ja dann doch mit dem Gelb, glaube ich, auch ganz gut bedient war nach dem Foul gegen Anthony Modest. Und ansonsten ist bei den Mainzern nach wie vor Jeremias Saint-Just verletzt und eben Anderson Lokoki, der verletzt aus der Länderspielpause kam. Das heißt, ich glaube nicht, dass Bo Svensson in der Startelf groß was umstellen wird, sondern dann vielmehr einfach Nemeth für Bell reinkommt, weil Widmer auf der Halbverteidigerposition zwar gespielt hat diese Saison, aber das hat sich extrem auf unser Spiel über die Außenbahn ausgewirkt und ich glaube, den Schritt macht er nicht nochmal. Deswegen würde ich schon sagen, dass Nemeth in der Startelf auf jeden Fall stehen wird und Barrero wird Chor ersetzen. Das hat er ja auch schon im Spiel gegen Köln getan und das funktioniert bei uns ja auch ganz gut.
Lennart, auch du hast schon einige Personalien genannt, Marmoush, Silas, wie sieht's generell aus an der Front?
Also erfreulicherweise war, glaube ich, der Einzige, der jetzt in dieser Woche gar nicht auf dem Trainingsplatz stand, Mohamed Sanko, der sich ja im Spiel gegen Porto fürchterlich verletzt hat und auch die ganze Saison ausfällt. Heute war ja die Pressekonferenz auch, also Kempf ist es noch zu früh. Ich glaube, Ahamada fällt auch noch aus und es ist noch ein Dritter, der nicht spielen kann. Alle anderen können zumindest im Kader stehen. Und das heißt, es entspannt sich wieder ein bisschen. Man hat auch vor allem auch im Sturm wieder mehr Optionen. Koulibaly fällt aus nach der fünften, unnötigen fünften Gelben jetzt gegen Dortmund. Aber dafür hat man dann natürlich andere Spieler vorne zur Verfügung. Hinten dürfte es eigentlich gleich bleiben mit Ito, mit Anton und mit Mafropanos, der, glaube ich, in diesem Spiel auch ganz wichtig werden kann. Ja, also wir haben offensichtlich vor allem ein paar mehr Optionen, denke ich.
Also an beiden Fronten die Personalien auch geklärt. Dann lasst uns noch gemeinsam tippen. Felicitas, was glaubst du? Spielt man jetzt wieder besser nach dem Spiel gegen Köln?
Boah, das ist eine schwere Frage. Ich glaube fest daran und ich sage, wir gewinnen 2:1.
2:1, der Tipp von Felicitas Boos von den Hinterhofsängern. Lennart, was glaubst du? Wie geht's aus?
Ja, es gibt ja bei uns seit Christian Gentner vor 2 oder 3 Jahren das geflügelte Wort in Mainz, gegen Mainz muss man nicht gewinnen. In dem Fall müssen wir, ist das nicht so. Wir müssen jetzt unbedingt ganz dringend mal ein Spiel gewinnen, nicht nur für die Tabelle, sondern auch für die Köpfe. Und ich tippe auf ein 2:1 für den VfB. Spätes Viktor Silas.
Beide tippen auf ein 2:1 für ihre jeweilige Mannschaft. Der Druck, der liegt definitiv nach diesem Saisonstart mehr bei den Stuttgartern. Und ich glaube tatsächlich, es wird ein 2:1 für Mainz werden, weil der Unterschiedsspieler eben, wenn man 90 Minuten spielen kann. Und ich glaube tatsächlich, Burkhardt ist vielleicht wieder mal der Schlüssel zu 3 Punkten in diesem Aufeinandertreffen. Hoffentlich geht es dann im Nachgang, wenn die Spieler, die Unterschiedsspieler auf Stuttgarter Seite noch ein bisschen fitter sind, für die Schwaben wieder nach oben. Aber ich glaube, an diesem Freitagabend wird es noch nicht klappen und tippe auch ein 2:1 für Mainz und bedanke mich bei Lennart Sauerwald von Rund um den Brustring, dass er heute bei uns war. Danke dir, Lennart.
Sehr gerne.
Natürlich auch vielen Dank an Felicitas Boos von den Hinterhofsängern. Danke dir, Felicitas.
Immer gerne.
Und wir, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, haben 8 Spiele natürlich noch vor uns und das bietet eine Menge, unter anderem ja die spannenden Spiele zwischen Wolfsburg und den Dortmundern und die Frage, ob die ja trubeligen, die der zurückgekehrte FC Hollywood gegen Bielefeld 3 Punkte holen kann, besprechen wir alles. Bleibt einfach dran. Herzlich willkommen zurück zum Bully-Special auf meinsportpodcast.de und herzlich willkommen zum Bundesliga-Samstag. Das Freitagsspiel, das haben wir eben besprochen und jetzt geht es eben in der Konferenz los. Das erste Spiel, was wir da besprechen wollen, das ist das Duell zwischen Hertha BSC und dem FC Augsburg, dem Bayern-Bezwinger. Wir sprechen drüber mit Stefan Urban von Auf die Zirbelnuss. Hallo Stefan.
Servus.
Ja, die Stimmung dürfte ganz gut sein. Lass uns deswegen auch direkt auf den ja, guten Stimmungsmacher zurückkommen. Augsburg besiegt ja im Vorbeigehen mal eben die Bayern. Wie war dein letztes Wochenende so?
Endlich mal wieder sehr glücklich und auch es war auch kein Zittersieg, also konnte man rundum zufrieden sein und dann jetzt diese Woche halt die Bayern-Fans und den Arbeitskollegen auch fragen, wie das Spiel am Wochenende ausgegangen ist. Weil ich es immer wieder vergessen habe, anscheinend. War auf jeden Fall sehr schön.
Also wirklich positive Stimmung mitgenommen, sowieso aus den letzten 3 Spielen 6 Punkte geholt. Das ist schon mal eine ganz gute Ausbeute bei insgesamt 12 Punkten, also die halbe Punkteausbeute der Saison aus den letzten beiden Spielen gezogen am Ende. Ist das für dich so ein Ausnahmespiel gegen die Bayern gewesen oder ja, auch wenn man natürlich immer auf die Schwäche der Münchner hoffen muss, um da zu gewinnen, trotzdem auch die Frage, ist das auch einfach diese positive Entwicklung, die Augsburg dann in den letzten Wochen genommen hat?
Sowohl als auch. Also ich finde, das war in den letzten Wochen schon eine positive Entwicklung zu sehen. Und das hat man hat sich jetzt da mit einem Sieg belohnt. Man muss natürlich dazu sagen, dass Bayern irgendwie da nicht so stark gespielt hat, wie sie hätten spielen können. Da können natürlich jetzt diese ganzen Nebengeräusche auch noch mit reingespielt haben. Zusätzlich natürlich einzelne Spieler, die bei Bayern vielleicht noch nicht so ganz reingewachsen sind, die Nagelsmann da reingeworfen hat. Uns soll es recht sein. Ich denke, man kann auf jeden Fall auf dem Sieg aufbauen. Es gibt jetzt auch wieder ein bisschen Selbstvertrauen und muss natürlich jetzt in den kommenden Spielen geht es halt auch gegen direkte Abstiegskonkurrenten mit Hertha, Bochum, Köln und Fürth und so RB natürlich noch so mit reingemischt, aber spielen schon wieder andere Liga. Deswegen muss man jetzt da, darf man es jetzt nicht überbewerten. Darf jetzt nicht da denken, jetzt können wir alle schlagen, sondern halt von Spiel zu Spiel trotzdem noch arbeiten.
Der letzte Gegner war Bayern, da hat es geklappt. Jetzt Hertha natürlich eine komplett andere Mannschaft, die einem natürlich auch komplett andere Aufgaben stellt. Auch wenn man erstmal natürlich logischerweise und zu Recht sagt, Bayern ist eine bessere Mannschaft als die Hertha, ist es ja trotzdem, erwartet uns ja wahrscheinlich ein gänzlich anderes Spiel. Ein Spiel einer Heimmannschaft, die vielleicht auch auftreten wird, eher wie eine Auswärtsmannschaft, die darauf ausgelegt ist, das Spiel des Gegners zu zerstören. Vor allen Dingen eben. Ja, so lange im Spiel bleibt, bis der Gegner vielleicht das erste Tor zählt, dann wurde es immer schwer für die Hertha. Wenn das nicht passiert, dann liegt ihnen der Fußball Pal Dardai par excellence, könnte man auch sagen. Was erwartest du dir jetzt für einen Auftritt der Augsburger gegen die Hertha? Und vor allen Dingen, ja, wie siehst du die Chancen, dass man sich da eben nicht die Zähne ausbeißt gegen einen solchen Gegner?
Genau, also das ist auf jeden Fall so der Hauptunterschied. Man kann jetzt nicht wie gegen Bayern einfach die Konter setzen und das kompakt hinten zustellen, sondern man muss auch irgendwie schauen, dass man dazu aus eigener Kraft zu Torerfolgen kommt. Ist natürlich dann auch schwieriger, wenn man weniger Räume nach vorne hat, also wenn der Gegner nicht hochsteht, sich da aus Pressing-Situationen zu befreien. Das ist ja immer noch so der Entwicklungsschritt, der bei Augsburg immer noch fehlt. Und deswegen könnte es natürlich schon so sein, dass man da jetzt nicht rauskommt. Man hat jetzt natürlich jetzt wieder ein bisschen mehr Offensivpersonal wieder zur Verfügung, wie gegen Bayern. Das wird dann da vielleicht ein bisschen der Pluspunkt sein.
Ansonsten muss man halt schauen, wie sie allgemein die Mannschaft dann sich zeigt und wie gut hat er dann trotzdem noch verteidigen kann nach der bitteren Niederlage im Derby.
Ja, die Niederlage im Derby hat, wie gesagt, finde ich auch vor allen Dingen eben gezeigt, dass man bei Rückstand super wenig Ideen hat. Also, sobald du gezwungen bist, eben selber ein Tor zu erzielen, um überhaupt noch Punkte mitzunehmen, ist die Hertha an einem Punkt gefordert, die ihr einfach nicht liegt. Und da müssen Entwicklungsschritte folgen, auch bei dem Anspruch dieses Vereins. Ansonsten denke ich, wird man auch am Ende der Saison, selbst wenn man die Klasse hält, nicht sonderlich zufrieden mit der Entwicklung unter Dardai sein. Und der Trainer stand ja durchaus eh schon zu Beginn der Saison auch mal in der Kritik. Und ja, das Berlin-Derby natürlich nochmal irgendwie so eine Blaupause dafür, was da nicht gut läuft. Andererseits konnte man eben auch dieses Emotionale, das Kämpferische, was so ein Derby verlangt, nicht so auf den Platz bringen, wie man es sich vielleicht von der Dardai-Truppe erhofft hat. Also Hertha geht angeschlagen auch in das Duell gegen Augsburg. Und ja, du hast das Personal schon erwähnt. Lass uns da auf jeden Fall auch nochmal drauf gucken. Wie ist denn da so der Wasserstand in Augsburg?
Flo Niederlechner konnte jetzt nach Fußprellung anscheinend wieder voll trainieren, steht wieder zur Verfügung. Ruben Vargas hat sich jetzt heute freigetestet und hat natürlich Trainingsrückstand, weil er jetzt nicht mit der Mannschaft trainieren konnte. Aber dadurch, dass er geimpft war, hat es jetzt auch keine schlimmen Symptome oder so gehabt und könnte auf jeden Fall mindestens mal eingewechselt werden. Ganz schlimm hat es jetzt irgendwie Rhys Oxford erwischt, der hat Muskelverletzungen im Training erlitten und kann nicht spielen. Das wäre so ein bisschen auch so der Büchsenknacker vielleicht gewesen, wenn sie jetzt total tief stehen, weil er ja schon ein paar Tore nach Ecke gemacht hat per Kopf. Da muss man jetzt schauen, wie man das dann hinbekommt. Ansonsten denke ich, wird Weinziel im Großen und Ganzen die gleiche Elf gegen Bayern aufstellen, weil das eh so sein Stil ist. Und zum anderen haben die eigentlich auch sehr überzeugt. In der PK hat er jetzt gemeint, oder haben sie ihn jetzt im Endeffekt da so hingezwungen, dass er eigentlich schon durch die Blume gesagt hat, dass jetzt Frederik Winter wahrscheinlich der Ersatz für Oxford sein wird. Und ansonsten hat er jetzt auch Lob für Niklas Dorsch und Arne Meyer gehabt, der zu Hertha jetzt zurückkehrt. Das ist natürlich dann auch noch so Personalie jetzt: Arne Meyer gegen Hertha, Marco Richter gegen Augsburg. Wer wird da das Tor schießen, wo man dann sagt, ausgerechnet? Ich hoffe, es wird Arne Meyer sein und nicht Marco Richter, aber das muss man natürlich auch sehen.
Also einige spannende Geschichten auch rund um dieses Spiel herum. Du hast die beiden Spieler angesprochen, die ja quasi diesem Tausch integriert sind. Lass uns noch gemeinsam tippen. Was glaubst du? Wie geht das Spiel am Ende aus?
Diesmal tippe ich mal Sieg. In der Hoffnung, dass das trotzdem in Erfüllung geht, tippe ich ein 2 zu 1.
2:1, der Tipp von Stefan Urban von Auf die Zirbelnuss. Ich glaube, ich habe irgendwie leider ein ganz blödes 0:0-Gefühl bei diesem Spiel. Ich glaube, es wird nicht sonderlich ansehnlich und es wird, wie gesagt, dann am Ende, ja, könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen, ein 0:0 in der Hauptstadt, mit dem beide ja auch vom Verlauf her wahrscheinlich nicht so hundertprozentig zufrieden sein werden, weil es eben, wie gesagt, auch vielleicht nicht so ansehnlich wird, wie man es sich erhofft. Ich bedanke mich bei Stefan Urban, dass er heute bei uns war. Danke dir, Stefan.
Gerne.
Und ja, viel Erfolg am Wochenende. Wir, liebe Hörer, hören uns gleich auch nochmal wieder natürlich, denn wir haben noch 7 weitere Spiele zu besprechen und ihr sollt auf keines verzichten müssen. Das ist das Bully-Special-Versprechen. Gleich geht's weiter nach einer kleinen Pause. Herzlich willkommen zurück zum Bully-Special auf meinsportpodcast.de. 2 Spiele sind bereits im Kasten. Wir haben über das Freitagsspiel zwischen Stuttgart und Mainz ebenso gesprochen wie über das Duell zwischen Hertha BSC und dem FC Augsburg. Und jetzt sprechen wir über das dritte Spiel in unserer Agenda. Es ist das Duell zwischen Bochum und Freiburg. Und dafür bei uns ist Michael Schröder vom Füchsle Talk. Hallo Michael.
Hallo Julius.
Ja, wir blicken dann natürlich logischerweise erstmal auf die Gäste aus Freiburg, da bist du ja Experte, und nehmen zur Kenntnis, nachdem man ungeschlagen war ganz lange, ist man jetzt 2 Spiele in Folge geschlagen. Man hat 2 Spiele in Folge verloren. Ich denke, die Niederlage bei den Münchnern, die war ja nicht so dramatisch, viele haben damit gerechnet. Aber gegen ein schwächelndes Eintracht Frankfurt in dieser Saison hat man sich dann doch auch eben nicht so gut präsentiert und am Ende 2:0 verloren. Wie hast du erstmal diesen letzten Auftritt wahrgenommen?
Ja, es war ein ganz komisches Spiel. Also man hat eigentlich nie das Gefühl gehabt, dass sie richtig torgefährlich sind, jetzt mal von einem Pfostentreffer und einmal auf der Linie geklärt abgesehen. Aber es war schon so, wie Vincenzo Grifo gesagt hat, die hätten noch stundenlang weiterspielen können. Solche Spiele gibt's und dann fällt das Tor nicht. Auf der anderen Seite war das auch ein Spiel zwischen zwei Mannschaften, von denen jetzt nicht eine, zwei Tore besser war als die andere. Also das Ergebnis, ja. Ist so, wie es ist. Es steht da in der Tabelle, hat sich nicht viel geändert, aber es ist trotzdem nicht so, dass man das Spiel gesehen hat und gesagt hat, ja, zu Recht 0 zu 2 verloren. Das war schon ein bisschen mit Glück bei der Eintracht. So einen komischen Freistoß muss man erstmal hinkriegen. Dann wird da schön geklärt eigentlich und dann fällt der Ball dem Jungen vor die Füße, der dann endlich seinen ersten Treffer macht für Frankfurt. Sind ja alles schöne Geschichten, aber aus Freiburger Sicht war es natürlich ärgerlich, dass es so geballt dann in diesem Sonntagsspiel alles bei uns passieren musste, ausgerechnet.
Jetzt also, nachdem man so lange die einzige ungeschlagene Mannschaft war, die Situation, dass man zwei Spiele in Folge verloren hat. Es gab ja durchaus die Geschichten von diesen Mannschaften, die lange diesen Nimbus irgendwie mit sich rumgetragen haben, ungeschlagen, und dann bricht man komplett ein. Wie ist denn da die Stimmung? Machst du dir gerade irgendwie Sorgen, dass es sich jetzt ganz ins Gegenteil verkehrt?
Nö, eigentlich nicht. Also wie gesagt, du hast selber angesprochen, gegen Bayern ist eigentlich ja, man rechnet damit, dass man nicht gewinnt oder nicht hoch gewinnt. Gegen Frankfurt war es jetzt ein Spiel, da hätten wir vorher gedacht, so ja, das sind drei Heimpunkte, einfach wie die beiden Mannschaften sich präsentieren, aber passiert auch mal. Es waren aber beides jetzt von der Leistung her keine Spiele, bei denen man gesagt hat, naja, sie waren jetzt irgendwie arrogant, haben nur noch Hackenpässe gespielt und so weiter. Da sehe ich überhaupt keine Anzeichen für. Ich glaube, dass da sehr konzentriert weitergearbeitet wird und dass man jetzt nach Bochum fährt und da vielleicht dann wieder ein bisschen was Zählbareres mitbringt als aus den letzten beiden Spielen.
Ein Thema rund um das Spiel, und man mag vielleicht denken, Mensch, das Bully Special ist sicher zu schade für Boulevardthemen, sind wir natürlich nicht, deswegen wollen wir es kurz ansprechen. War ja auch der Elfmeter bzw. Nicht-Elfmeter von oder gegen Vincenzo Grifo. Wie hast du denn die Situation wahrgenommen und wie stehst du zu der Situation? Also gerade als Fan des Vereins, der dann den Elfmeter nicht kriegt, denkt man sich vielleicht, Mensch, sei doch einfach ein bisschen abgezockter. Wie hast du das wahrgenommen?
Nee, da bin ich absolut der falsche Ansprechpartner. Ich bin da die komplett gegenteilige Meinung, habe ich. Mich stört es, dass das jetzt so abgefeiert wird, dass das so ein fairer Typ ist, der gleich gesagt hat, es war nichts. Weil ganz ehrlich, wenn nichts ist, dann falle ich nicht. Also ich finde, die ausschlaggebende Aktion ist, dass jemand irgendwie versucht, irgendwie den Kontakt zu suchen und ihn nicht findet und trotzdem fällt. Und nicht, dass er hinterher sagt, ja, nee, war gar nichts, ist schon okay. Das ist was, da bin ich mit Sicherheit auch nicht alleine. Das möchte ich einfach nicht sehen. Das passt nicht zu uns. Vor allem passt es nicht zu uns, weil wir uns genau über so eine Sache aufgeregt haben in dem ersten Spiel im neuen Stadion gegen Leipzig, die mit einem Kunku-Spieler haben, der da sehr stark ist, was so Einfädelaktionen angeht. Also ich finde es ein bisschen komisch, dass es das so abgefeiert wird, dass er das gleich zugegeben hat, weil das impliziert so nicht ausgesprochen für mich immer so, ja, das ist ja total fair, wenn man das sagt, aber eigentlich ist es sehr unfair, wenn man es probiert. Das sollte eigentlich die Botschaft sein, finde ich.
Das also natürlich auch nochmal das neben dem Platzthema, was wir hier mal kurz abhaken wollten, was ja auch durchaus in der Berichterstattung ein bisschen dominiert hat. Jetzt geht es eben gegen den VfL Bochum, einen Aufsteiger. Gerade nach dem starken Saisonstart sieht man hier Freiburg sicherlich als Favorit. Dennoch Bochum in den letzten 5 Spielen dreimal gewonnen, gerade zu Hause sehr gute Leistung gebracht, da auch immer Siege zu null. Also eine Mannschaft, die schwer zu knacken ist und die gerade zu Hause auch durchaus weiß, wie man gewinnen kann. Wie blickst du auf den kommenden Gegner der Freiburger?
Also jede Mannschaft ist schwer zu knacken in der Bundesliga. Kling, da fällt die Münze ins Phrasenschwein. Ich freue mich einfach tatsächlich, ich bin gebürtiger Soester, dass Bochum wieder in der Bundesliga ist. Das ist eins meiner Lieblingsstadien tatsächlich. Klingt vielleicht ein bisschen komisch, weil der ein oder andere hat es wahrscheinlich noch nicht von innen gesehen. Es ist ein echt schönes Ding, finde ich. Und nach wie vor das Stadion mit der besten Verkehrsanbindung in Deutschland. Also ist ein Reise wert in normalen Zeiten. Deswegen freue ich mich da ganz privat drüber über das Spiel. Rein sportlich gesehen ist es so, es hat sich bei uns nicht viel getan unter der Woche. Es ist niemand dazugekommen, niemand noch ausgefallen, stand jetzt am Donnerstag. Deswegen glaube ich, dass wir mit dem gleichen Kader dahin fahren können und vielleicht Nico Schlotterbeck dann ein bisschen fitter ist, wenn er diese Länderspielpause verarbeitet hat. Und dann ist es mit Sicherheit genauso schwer für Bochum gegen uns was zu holen, als andersrum eben, wie ich sagte. Es ist gegen jeden Gegner schwer und das gilt dann auch für jeden Gegner. vielleicht außer Fürth, wenn ich so genau drüber nachdenke, diese Saison. Aber das hat ja andere Gründe.
Ja, gut, die Situation, dass so eine Mannschaft so ein bisschen ausgenommen wurde, die hatten wir ja auch über weite Strecken der letzten Saison, ohne die nochmal hier namentlich irgendwie mit reinzuziehen. Aber ja, dass die Ausgangssituation vor diesem Wochenende Personal, hattest du auch schon kurz angemerkt, da gab es jetzt keine großen Entwicklungen. Wie ist denn generell dein Gefühl? Glaubst du, Freiburg kann zurück direkt in die Siegerstraße zurückkehren jetzt auch?
Also ich hoffe das sehr, weil wenn man ganz ehrlich ist, wäre es einfach schade, wenn man jetzt so auf den letzten Metern, wir sind da schon in der Schlussphase der Hinrunde eigentlich, wenn man so will, das so ein bisschen verspielt, was man sich da aufgebaut ist, also aufgebaut hat. Der eine oder andere Spieler hat diesen Spruch gesagt, ich nehme also das an, dass der vom Trainer ist, deswegen wird er gerne zitiert. Ich finde das lustig, wir haben die Punkte ja nicht gestohlen, die wir haben, sagen sie. Und zu Recht, aber wenn man jetzt so ein bisschen abschmieren würde auf sehr hohem Niveau, das wäre tatsächlich einfach schade. Deswegen, man sollte so lange wie möglich einfach gucken, dass man da oben dran bleibt. Und wenn man ganz ehrlich zu sich selber ist, dann ist es am Wochenende jetzt gegen Bochum einfach eine Mannschaft, da muss man dann hinfahren und gewinnen wollen und das dann auch machen. Also ich habe da schon eher ein positives Gefühl, aber das hatte ich letzte Woche ja auch gegen Frankfurt. Das heißt also eigentlich nichts.
Gut, das ist also schon mal die perfekte Ausgangslage, um dann noch gemeinsam zu tippen, wenn wir uns alle unsicher sind. Nee, klar für mich auch Freiburg hier der Favorit in diesem Aufeinandertreffen, obwohl, du hast es auch gesagt, es ist eben nicht so, dass das ein einfaches Spiel wird und Bochum hat das jetzt auch nachhaltig beweisen können, dass sie eben in der Liga angekommen sind. Bin also durchaus gespannt, ob Freiburg da wirklich zurück in die Spur findet und ich bin natürlich auch sehr gespannt, was du für ein Ergebnis erwartest. Was glaubst du? Wie geht's am Ende aus?
Also ich würde tippen, dass das erste Auswärtsspiel meines Lebens im Stadion Live-Ergebnis wieder wird. Das war in Bochum, Bochum gegen Freiburg und es war ein 2:1. Nur wird diesmal vermutlich Richard Golz nicht mitspielen.
Das können wir tatsächlich fast sicher ausschließen. Und ich glaube auch, dass Freiburg das Ding am Ende gewinnt. Ich kann mir auch vorstellen, dass es eng wird. 2:1 finde ich einen realistischen Tipp. Ja, vielleicht schafft man es sogar zu 0, aber dann irgendwie 0-1. Ein enger Freiburg-Sieg auch für mich gut vorstellbar. Und ich bedanke mich bei Michael Schröder vom Füchsletalk, dass er heute bei uns war. Danke dir, Michael.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Und wir, liebe Hörer, haben natürlich noch 6 weitere Spiele im Gepäck. Gleich geht's weiter mit dem Derby am Niederrhein oder am Rhein. Geografische Fragen bitte nicht bei mir. Wir sprechen gleich über Köln gegen Gladbach. Bleibt gern dran. Herzlich willkommen zurück zum Bully-Special auf meinsportpodcast.de. Die ersten 3 Spiele unserer Besprechung des 13. Spieltags, die haben wir schon hinter uns. Und jetzt kommen wir zum 4. Spiel. Das ist ein waschechtes Derby. Ein Derby am Rhein. Es wird in Köln stattfinden und die Gladbacher werden zu Gast sein. Ein Spiel, das in der letzten Saison ja durchaus auch für Aufregung gesorgt hat, gerade auf Gladbacher Seite. Wir werden darüber sprechen mit Thomas Reinscheid von fc.com. Hallo Thomas.
Hallo zusammen.
Und auf der anderen Seite mit Olaf Nordwig vom Vollraute-Podcast. Hallo Olaf.
Hallo, moin, moin.
Wir beginnen wie immer bei den Gästen und bevor wir aufs letzte Spiel auch nochmal zurückblicken, natürlich die erste Frage. Derby-Stimmung schon da, Thomas?
So, ich dachte, du wolltest mit den Gästen beginnen.
Also Entschuldigung. Ja,
Ja.
nee, die Gastgeber, da habe ich dann was verschluckt.
Ja, Derby-Stimmung schon. Das Kribbeln ist immer da, muss man ehrlich sagen. Beginnt dann immer so meistens schon eine Woche vorher, wenn nicht sogar früher. Aber wenn man so auf die Bilanz blickt, ist das natürlich jetzt weit weg von Vorfreude, ehrlich gesagt. Das ist eher so ein angespanntes Kribbeln, sage ich mal so.
Ein angespanntes Kribbeln auf Kölner Seite, wo wir natürlich erstmal auch noch auf Gladbacher Seite abfragen, wie ist es bei dir, Olaf?
Ja, also ich habe das, mein traditionell werde ich gleich noch mein, habe ich gerade vergessen, danke für den Reminder, mein Avatar bei Twitter und so ändern, passend zum Derby. So langsam kommt die Stimmung natürlich ein und es ist ja auch eine Menge gut zu machen von der letzten Saison, von dem, was da passiert ist. Also von daher, ja, so langsam kommt.
So langsam kommt es also auch auf Gladbacher Seite. Es ist ein Duell, wo die Kölner vielleicht ja mit ein bisschen breiterer Brust reingehen als in den letzten Jahren, Thomas. Auch an diesem oder am vergangenen Wochenende hat man eine ordentliche Leistung gezeigt. Am Ende gab es ein Remis gegen ja ebenfalls gut in die Saison gestartete Mainzer. Wie hast du da den letzten Auftritt der Kölner wahrgenommen vor diesem Derby?
Im Grunde genommen kann man FC-Sportdirektor Jörg Jacobs zustimmen, der davon sprach, vom Auftritt her ist das Glas halb voll gewesen und vom Ergebnis eher halb leer. Also der FC hat einen richtig, richtig guten Auswärtsauftritt in Mainz hingelegt. Gerade wenn man sieht, wie Gladbach in Mainz ausgesehen hat, um auf den Derby-Gegner zur Sprache zu kommen. Da hat der FC echt ein richtig gutes Spiel gemacht in Mainz. Bo Svensson war auch mega unzufrieden mit seinen Leuten. Am Ende hat man sich wieder nicht belohnt dafür. Man hätte in der ersten Halbzeit locker führen können, müssen. Duda aufs leere Tor daneben, Kilian nutzten Patzer von Robin Zentner nicht aus, Modest im Alleingang gegen den Mainzer Keeper. Also die Chancen waren da und ja, dass man da einen Punkt mitnimmt, ist, glaube ich, vorher hätte jeder gesagt, angesichts der Bilanz, die Mainz auch zu Hause hat, ist das sehr in Ordnung. Aber nach dem Auftritt muss man sagen, da hätte man 3 Punkte mitnehmen müssen eigentlich.
Also ein sehr guter Auftritt der Kölner in Mainz, der nicht unbedingt punktemäßig belohnt wurde. Und jetzt kommen wir dann auch auf den Derby-Gegner zu sprechen, der sich bei Mainz nicht so gut geschlagen hat. Da gab es zuletzt einen Sieg und zwar einen deutlichen, ein 4:0 gegen Fürth. Olaf, was kann man aus diesem Spiel ziehen? Fürth ja bis jetzt in dieser Saison sowieso recht glücklos, sage ich mal, unterwegs. Trotzdem wichtiger und guter Auftritt?
Ja, natürlich. Also, oder man hat natürlich gesehen, also solche Teams wie Fürth oder FC Bayern gelegen uns, um das mal ein bisschen polemisch zu sagen. Also Fürth hat natürlich auch den Fehler gemacht, gegen uns mitspielen zu wollen und oder auch hat uns die Räume gelassen, um die Tore und alles zu ermöglichen. Aber es war ein wichtiger Meilenstein in den Schritt in Stabilisierung der aktuellen Form und natürlich als Derby-Sieg-Vorbereitung ist so ein 4:0 natürlich sehr, sehr gut. Aber auch da, auch jetzt wie die Mannschaft danach reagiert hat, von den Fans eingestimmt ist, also das war ja auch nie das Thema. Also die Mannschaft an sich weiß, was das Derby bedeutet, im Gegensatz zu unserem letztjährigen Trainerteam. Insofern bin ich da recht positiv gestimmt.
Okay, man trägt aber zumindest noch ein wenig Groll aus dem letzten Jahr mit, kann man raushören. Aber naja, die Chance auf Wiedergutmachung ist ja auf jeden Fall an diesem Wochenende dann auch gegeben. Thomas, wie sieht's denn personell bei den Kölnern aus vor diesem Derby?
Anthony Modest ist zurück im Training, hatte sich ja in Mainz eine Hüftprellung oder Beckenprellung, je nachdem, wer da was sagte, zugezogen. Bei dem fast schon Attentat von Stefan Bell, weil er nicht an den Ball gekommen ist in dem ungeschickten Zweikampf. Ist jetzt aber rechtzeitig zurück, scheint auch zu Derby fit zu sein. Das wäre natürlich extrem wichtig. Hat, glaube ich, mit seinen 8 Saisontoren gezeigt, wie wichtig er für die Mannschaft ist. Und angesichts der Torflaute der anderen Offensivleute, sollte das der Baustein sein, um vorne zumindest Torgefahr ausstrahlen zu können und dementsprechend ansonsten alle an Bord und ich gehe auch davon aus, dass Elias Skiri am Samstag beginnen wird, ist mit seiner läuferischen Qualität und seinen fußballerischen Fähigkeiten im zentralen Mittelfeld natürlich kaum zu ersetzen für den FC.
Also gute Nachrichten auf der Personalseite für die Kölner vor dem Derby. Olaf, wie sieht es da bei den Gladbachern aus?
Ja, wir müssen halt noch mal von Tag zu Tag denken oder gucken, wie es mit Toni Janschke und Nicole Redi und Christoph Kramer weitergeht. Aber ich denke nicht, dass ihr, also es wäre schön, wenn die zum Beispiel zumindest eine Option für die Bank wären, dass wir wieder auch Verteidiger haben, die wir einwechseln können. Ne? Das ist gerade unser Problem, wenn wir mit Dreierkette spielen. Wir haben nur noch 3 Innenverteidiger oder 3. Das ist sozusagen ein bisschen das Problem, was wir haben. Um noch ein letztes Mal sozusagen aufs letzte Jahr, wir werden sicherlich nicht wieder mit einer C-Mannschaft antreten, sondern mit der Bestbesetzung und das ist das Wichtige, was zählt.
Also auch da zumindest die mögliche Bestbesetzung zu erwarten. Thomas, es ist ja tatsächlich bei diesem Derby so und gerade auch bei der Grundstimmung, die jetzt mittlerweile in Köln herrscht, würde ich zumindest vermuten, dass Gladbach eigentlich viel mehr zu verlieren hat, auch noch das letzte Jahr wieder gut zu machen. Spürst du das auch so ein bisschen und glaubst du, das kann der Mannschaft helfen, dass Köln hier ja das leichtere Los hat, was vielleicht auch den Ergebnisdruck angeht?
Es freut mich auf jeden Fall zu hören, wie sehr Gladbach so eine Derby-Niederlage treffen kann. Das ist ja nicht so oft der Fall, muss man ehrlich eingestehen, als Kölner. Ich glaube nicht, dass eine Mannschaft mehr oder weniger zu verlieren hat in diesem Duell. Das ist ein Derby, da geht es für beide Seiten um viel. Das Gefühl hatte man beim FC in den letzten 15 Jahren nicht immer, dass die Mannschaft weiß, wie wichtig allen Beteiligten rund um den FC so ein Derby sein kann oder auch ist. Aber ich glaube, dass die Mannschaft unter Steffen Baumgart verstanden hat, was sie in der Bundesliga grundsätzlich auf den Platz bringen muss, um erfolgreich zu sein. Und ich glaube, dass der FC das auch auf den Platz bringen wird wieder. Also ich glaube, der Mannschaft kann man in dieser Saison einen Vorwurf nicht machen, und das ist, dass sie ihr Herz nicht auf den Platz lassen würde. Und dementsprechend, ich glaube, Druck haben beide Seiten. Der FC hat eins von den letzten 9 Spielen nur gewinnen können. Wird langsam auch mal wieder Zeit, dreifach zu punkten. Gladbach sah auswärts bis jetzt nicht so wahnsinnig gut aus, wenn man auf die Ergebnisse guckt. Dementsprechend glaube ich, dass beide Seiten ihr Päcklein mitzutragen haben vor diesem Duell und auch Ambitionen haben, da dreifach zu punkten. Dementsprechend ist ein Derby, will man gewinnen, sollte man gewinnen, sonst ist die Stimmung natürlich verhagelt im eigenen Lager.
Das ist auf jeden Fall so. Trotzdem auch nochmal an Olaf die Frage, wie hoch ist da vielleicht doch der Druck, auch einfach ja die Wiedergutmachung vom letzten Jahr jetzt direkt zu erledigen?
Naja, also natürlich ist, wie Thomas sagte, also es ist natürlich, ein Derby ist ein Derby, und mit einem Derby-Sieg kannst du viele andere Sachen kaschieren. Also, ne? Da ist man, der geneigte Fan, dann doch mehr bereit, Sachen zu verzeihen, und auch ein wichtiger Punkt in der Weiterentwicklung. Insofern ist der Druck bei uns, sage ich mal, bei jedem Auswärtsspiel oder bei jedem Spiel gerade sowieso sehr hoch, weil wir sowieso ein bisschen was aufzuholen haben, was auch die Punkte angeht, und gerade uns herangekämpft haben an die Europaplätze. Insofern gehört es auch da jetzt wieder ein Sieg dazu, zu dem, was es ist. Und ja, wie du sagst, die Wiedergutmachung, wir konnten ja zum Glück, oder wir haben ja die Mannschaft zusammengehalten, also jeder weiß, was ihm in Anführungsstrichen jetzt blüht, wenn er verliert, oder wie die Stimmung dann sich auch wieder negativ machen kann. Insofern ist, denke ich mal, der Auftrag, wie ich schon sagte, ja, wurde der Mannschaft ja ein bisschen eingeimpft. Wie hat es die Presse umschrieben? Die 1G-Regel, ne? Ein Gewinn, ein Sieg. Regel, also klar, also die Erwartungshaltung ist ein, wie es in guter alte Tradition, den Derby-Sieg nach Hause zu fahren.
Kribbeln ist da, Erwartungshaltung ist da. Das ist doch eine tolle Ausgangssituation für ein Derby. Ich freue mich drauf, und ich freue mich auch noch drauf zu wissen, wie es denn ausgeht. Wir tippen gemeinsam. Thomas, was glaubst du, wie geht's am Ende aus?
Ich tippe auf ein 2-1 für den FC. Am besten wieder so ein Ding wie damals Simon Terodde mit der letzten Aktion, 94. Minute. Irgendwer lässt das Müngersdorfer Stadion explodieren mit dem Derby-Siegtreffer.
Also ein Derby-Sieg für die Kölner wird von Thomas Reinscheid getippt. Olaf, was glaubst du?
Puh, ja gut, da muss ich natürlich gegenhalten. Also ich denke, schnell die Kölner in ihre Grenzen zeigen, und so ein 4-2 hatten wir auch schon letztens mal, oder auswärts in Köln, das wäre auch, glaube ich, das mein Tipp heute.
4-2 und die gelungene Wiedergutmachung, also der Tipp von Olaf Nordwig vom Vollraute-Podcast. Ich glaube, es wird ein Unentschieden. Ich glaube, es wird sehr heiß umkämpft, und vielleicht fällt auch das späte Tor für Köln, ähnlich wie gegen Leverkusen, aber eben nur zum Ausgleich. Trotzdem, ja, vielleicht das positivere Gefühl dann am Ende eben auch für die Kölner, wenn es zu einem 1-1 kommt, was ich ertippe. Und ich bedanke mich bei Olaf Nordwig, dass er heute da war. Danke dir, Olaf.
Gerne doch.
Natürlich auch vielen Dank an Thomas Reinscheid von FC.com, dass er heute bei uns war. Danke dir, Thomas.
Immer gerne. Danke für die Einladung.
Viel Spaß und Erfolg euch beim Derby, auch wenn es wahrscheinlich für beide nicht gleichermaßen geht, hoffe ich trotzdem, ihr habt ein halbwegs schönes Wochenende. Ich hoffe natürlich auch, dass alle Zuhörer und Zuhörerinnen noch dranbleiben, denn wir haben natürlich noch einige Spiele für euch in petto. Gleich nach der Pause geht's direkt weiter mit Bundesliga-Spieltag 13 hier im Bully-Special. Herzlich willkommen zurück zum Bully-Special auf meinsportpodcast.de. Wir haben bis jetzt 4 Spiele besprochen, und das 5. Spiel, über das wir sprechen wollen, das ist das Duell zwischen Greuther Fürth und der TSG Hoffenheim. Beide Mannschaften, Ja, und werden am Samstag um 15:30 aufeinandertreffen. Das ist also die Uhrzeit dieses Spiels. Und ich freue mich, darüber sprechen zu können mit Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten. Hallo Michael.
Hallo.
Auf der anderen Seite ist bei uns Luis Löser von den Hoffe News. Hallo Luis. Hallo Luis.
Hallo.
Wo warst du denn jetzt schon wieder abgeblieben? Naja, auf jeden Fall schön, dass wir es geschafft haben, doch noch vollzählig zu sein hier. Und ich würde sagen, wir beginnen mit der Spielbesprechung und traditionell bei den Hausherren machen wir das, Michael. Die Fürther sind weiter ohne Sieg in dieser Bundesliga-Saison und in der Bundesliga-Historie weiterhin auch ohne Heimsieg. Das sind natürlich immer die Vorzeichen, die man erwähnt, wenn es ja zum nächsten Heimspiel kommt. Was wir auch immer machen, ist zurückblicken. Am letzten Wochenende gab es ein 4:0 gegen Gladbach, ein ernüchterndes Spiel, würde ich sagen. Wie hast du es wahrgenommen?
Es war tatsächlich ein sehr ernüchterndes Spiel. Das war ja aus Fürther Sicht ein bisschen Klugscheiße hier. 0:4, bevor ja noch jemand denkt, er hätte was ganz Großes verpasst im deutschen Fußball, nämlich einen Sieg der Spielvereinigung. Es war nach dem Spiel wirklich einhellige Meinung, dass die Spielvereinigung in allen Belangen unterlegen war. Stefan Neidl sagte, der Trainer, man hätte nicht die Möglichkeit gehabt, ein gleichwertiger Gegner zu sein und deswegen sei der Sieg auch in der Höhe verdient. Es hätte ja auch noch viel höher ausgehen können. Also Fürth hätte auch in der ersten Halbzeit 3-4 Gegentore kassieren können, dann wären es womöglich am Ende 5 oder 6 geworden. So war es jetzt dann 0:4. Man hat sich ein bisschen beklagt über den Schiedsrichter, weil man vielleicht einen Elfmeter gerne gehabt hätte, aber es hätte am Endergebnis nichts mehr groß geändert. Und jetzt ist man halt weiterhin diesen Makel, historisch schlechteste Bundesliga-Mannschaft, zieht man weiter mit sich herum. Und es wird ja mit jedem Spiel jetzt schlimmer in Fürth. Sie betonen zwar immer noch, dass es immer noch ganz gut ist, die Stimmung sei gut in der Mannschaft, man sei bestrebt, irgendwann diesen ersten Sieg zu schaffen, aber natürlich wird es mit jeder Woche schwieriger, das zu schaffen. Jetzt hat man dann 10 Niederlagen in Folge, 11 Niederlagen in 12 Spielen, einen Punkt nach 12 Spielen. Das ist alles sehr, sehr traurig. Und jetzt kommt dann noch hinzu, dass man jetzt wieder sehr viele Verletzte hat, dass man mit einem Rumpfkader gegen Hoffenheim wird spielen müssen. Also die Voraussetzungen werden nicht besser in Fürth.
Also, dass die Wasserstandsmeldung ausführt nach dem letzten Spiel, ging es stimmungsmäßig auch nicht wirklich nach oben. Bei Hoffenheim, Luis, da haben wir uns ja eigentlich so einen Scherz draus gemacht, zu sagen, Sieg, Niederlage, dann ist wohl wieder ein Sieg gegen Leipzig dran. Aber es kam genau so. Man gewann gegen Leipzig, war die deutlich bessere Mannschaft und bleibt sich und seinem Fahrstuhl Trend treu. Wie hast du das Spiel wahrgenommen?
Ja, habe ich natürlich genauso erwartet, auch wenn ich dir natürlich einen 1-1 als Tipp hier da gelassen habe. Die TSG war dann doch überraschend überlegen im Vergleich zu Leipzig. Ich glaube, der Kicker hatte 15:0 Chancen letztlich auf dem Zettel. Also ein hochverdienter Sieg, der sogar hätte höher ausfallen können. Und das kam natürlich wieder Hoffenheim entgegen, dass sie einfach wieder ihre Stärken ausspielen konnten, nämlich das hohe Pressing, schnelle Umschalten, haben das Zentrum gut dicht gemacht und Leipzig auf die Außen gelenkt. Die wussten nicht so wirklich, was sie dann da mit diesen Räumen anstellen sollen. Also insgesamt, wenn nicht sogar der beste Auftritt der TSG in dieser Saison. Und man hat ja auch schon ungefähr unter anderem gegen Köln 5:0 gewonnen. Aber war vielleicht auch trotz dieses Musters nicht ganz so erwartbar, dass man dann Leipzig, vor allem nachdem Leipzig ja vor der Länderspielpause einen sehr guten Eindruck gemacht hatte, mit diesem Sieg gegen Dortmund da in die Pause gegangen ist, dass man dann dieses RB Leipzig so dominiert und auch körperlich auf dem Platz, was die TSG ja diese Saison teilweise eher nicht so geschafft hat, dass man da körperlich und vom Einsatz her völlig überlegen ist. Es war ja unter anderem das Problem gegen Bochum, dass man dann in den letzten Minuten irgendwann einfach sich den Schneid hat abkaufen lassen und gegen Leipzig waren es genau umgekehrte Rollen. Jetzt bin ich mal gespannt gegen Fürth. Fürth ist ja wieder so ein Gegner, wo die TSG dann mehr selber das Spiel machen muss, wo sie dann wieder eher ihre Paradedisziplin aufbieten kann, aber dadurch, dass Fürth, wie Michael schon gesagt hat, einfach es extrem schwer hat in dieser Saison und einfach so leid es mir so tut, muss man einfach zusammenfassen, dass Fürth kein bundesligareifes Team hat und da muss die TSG alles andere als ein Sieg wäre eine Riesenenttäuschung.
Dann übergeben wir das doch direkt mal an Michael. Kein bundesligareifes Team, ist das auch dein Fazit aus diesen ersten 12 Spielen?
Ja, ich glaube, ich hätte andere Spiele gesehen als die meisten Menschen in Deutschland, wenn ich das behaupten würde. Ich würde sogar so weit gehen, dass sagt man in Fürth auch hinter vorgehaltener Hand, dass die Aufstiegsmannschaft im vergangenen Jahr besser war als die Bundesligamannschaft jetzt. Und das ist ja schon ein ziemlich nüchternes Zeugnis. Also es wird Luis wissen, es werden auch alle Hoffenheimer wissen. Im vergangenen Jahr hat Fürth im Hoffenheim Pokal gespielt. Ich fand, haben sie ein sehr gutes Spiel gemacht und sind dann im Elfmeterschießen weitergekommen, hätten auch schon in der regulären Spielzeit weiterkommen können, wenn sie damals den Elfmeter nicht in der Nachspielzeit verschossen hätten. Und da hat man gesehen, was diese Mannschaft kann. Also ich habe jetzt heute Stefan Leitl nochmal danach gefragt in der Pressekonferenz, ob man da irgendwelche Erkenntnisse aus diesem Spiel noch transformieren kann in quasi den November 2021. Er sagte, das ist auf keinen Fall möglich, weil erst einmal sind 4 Spieler aus der Startelf nicht mehr da, aber es war damals auch ein Pokalspiel, Fürth war der Underdog, es war jetzt auch der Underdog, aber im Pokal weiß man ja, da ist oftmals was möglich. Die TSG hat damals auch keine so gute Phase, glaube ich, und jetzt muss man einfach sagen, Fürth ist in jedem Spiel der klare Außenseiter, außer vielleicht gegen Bochum und Bielefeld, da haben sie ja auch nicht gewonnen in den beiden Heimspielen, die sie da hatten, und dann es deutet ja alles darauf hin, dass man wieder in die zweite Liga absteigen wird. Man hat auch am Donnerstag, ja, heute ist Donnerstag, am Mittwoch hat man mit Julian Green auch schon den Vertrag vorzeitig um 2 Jahre verlängert. Das ist auch so ein ganz klares Indiz, dass man schon an einer guten Mannschaft für die zweite Liga auch plant. Denn es wäre ja falsch, wenn man das nicht tun würde, jetzt nach einem Punkt aus 12 Spielen. Da deutet wenig darauf hin, dass man jetzt bis zur Winterpause noch 10 oder 15 holt, um dann in der Rückrunde angreifen zu können.
Das also die Ausgangslage, Luis. Wir haben ja trotzdem oft drüber gesprochen, dass sich Sieg und Niederlage abwechseln. Dann hast du auch eben angesprochen, dass Fürth ein Gegner ist, der von der Anlage her vielleicht Hoffenheim weniger liegt als die Leipziger. Um das nochmal vielleicht wirklich auch konkret abzufragen, ist da auch ein bisschen Sorge da, dass Hoffenheim dann doch die Mannschaft ist, die als erstes in Fürth stolpert?
Ja, ich meine, Hoffenheim war ja auch die Mannschaft, die gegen Schalke verloren hat, und zwar im letzten Spiel, was gefehlt hätte, um den Tasmania-Rekord einzustellen. Also man hat da schon so Veranlagungen für solche Sensationen, aber ich bin trotzdem optimistisch, dass das diesmal nicht passieren wird. Wenn du gleich mal einen Tipp hinterher haben willst, dann sage ich einfach mal einen 2-0 Auswärtssieg in Franken.
Okay, Luis drückt aufs Tempo, dann müssen wir das natürlich weitergeben an Michael. Was glaubst du, wie geht's aus?
Ich habe heute Vormittag schon getippt für Hoffe News, für Jakob. Ich habe 2-1 für Fürth getippt, weil ich nur noch Positives tippe. Ich sage, diese Mannschaft muss irgendwann mal ein Spiel gewinnen. Ich sage es jede Woche, irgendwann kann ich sagen, ich hatte recht, sie haben mal gewonnen. 2-1 für Fürth.
2-1 für Fürth, der Tipp von Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten. Ich muss ehrlich auch sagen, mir fehlt die Fantasie im Moment, da Fürther Siege vorherzusehen. Irgendwann wird es wahrscheinlich passieren und das wird der Moment sein, wo ich dann mit meinem Tipp meistens falsch liege. Aber ich habe auch dieses Mal schon das Gefühl, dass wir hier mit Hoffenheim den klaren Favoriten als Gast haben. Deswegen mein Tipp, ein 2-0 für Hoffenheim. Und ich bedanke mich bei Luis Löser von den Hoffe News, dass er heute bei uns war. Danke dir, Luis.
Sehr gerne und danke wie immer für die Einladung.
Sehr gerne. Natürlich auch vielen Dank an Michael Fischer. Danke dir, Michael.
Ebenfalls sehr gerne und auch ebenfalls vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne auch natürlich an dich. Und ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, könnt euch freuen. Es geht direkt weiter mit einem der spannendsten Spiele des Spieltags. Wolfsburg empfängt Dortmund und beide Vereine haben durchaus was gut zu machen. Gerade der BVB nach der Leistung in der Champions League unter Zugzwang direkt nach der Pause. Herzlich willkommen zurück zum Bully-Special auf meinsportpodcast.de. 5 Spiele sind besprochen in diesem Bully-Special zum 13. Bundesliga-Spieltag. Wir kommen jetzt zum Spitzenspiel vor dem Spitzenspiel. Vielleicht ist es auf jeden Fall ein sehr spannendes Duell zwischen 2 Champions-League-Mannschaften, die es nicht mehr lange sein werden. 2 Mannschaften, die in der Königsklasse unter der Woche einen Dämpfer hinnehmen mussten. Wir sprechen über das Spiel zwischen Wolfsburg und dem BVB, wollen natürlich auch wissen, was bedeuten die Champions-League-Ergebnisse. Das tun wir gemeinsam mit Dennis Lindner. Hallo Dennis.
Hallo, moin.
Ja, lass uns bei den Wolfsburgern beginnen. Komische Woche irgendwie. Man ist ja ganz gut gestartet unter Florian Kohfeldt, auch wenn man sagen muss, es war natürlich jetzt noch nicht ein Riesensprung vielleicht in der Mannschaft aufzusehen, aber man konnte sich auf die eigenen Tugenden besinnen und vor allen Dingen eben auch wieder Punkte einfahren. Jetzt gab es natürlich am letzten Bundesliga-Wochenende erstmal ein 2-2 gegen Bielefeld der kurioseren Sorte. Lange lag man ja noch 2-0 zurück. Auf der anderen Seite gab es dann auch in der Champions League jetzt die erste Niederlage, eine 2-0-Niederlage bei Sevilla. Wie hast du diese letzte Woche jetzt aus Wolfsburger Sicht erlebt?
Ja, also ich glaube, es war auch schon die zweite Niederlage. Wir haben das Hinspiel gegen Salzburg auch schon verloren. Davon ab, in Sevilla kann man verlieren, auf jeden Fall. Das kann passieren. Ich glaube, es passiert auch einigen Mannschaften. Das ist wirklich so eine abgezockte Truppe. Das haben wir im Hinspiel bemerkt, wo man, ich werde nicht müde, das zu betonen, uns einfach um 2 Punkte betrogen hat. Und wenn wir die jetzt noch hätten, würde die Lage ganz anders sein. So ist es jetzt halt ein Endspiel. Wir müssen gegen Lille gewinnen, dann sind wir sicher weiter. Wenn wir verlieren, sind wir sicher ganz raus. Also es gibt da keine Zwischenschritte mehr. Und da muss man mal gucken, wie die Mannschaft mit sowas umgehen kann. Das Spiel gegen Bielefeld war auch alles andere als berühmt. Also die Bielefelder haben uns komplett zugestellt und die Mannschaft hatte exakt null Ideen, damit umzugehen. Und hätte Bielefeld nicht 4 Minuten gebraucht, um auf die Umstellung auf Viererkette zu reagieren, hätte die Mannschaft wahrscheinlich gar nichts mitgenommen. So hat sie halt innerhalb von diesen 4 Minuten in 2 Minuten 2 Tore gemacht und hatte noch eine Chance zum dritten. So dass man am Ende sogar ein bisschen unglücklich war, das Spiel nicht doch noch gewonnen zu haben, in Summe aber sicherlich zufrieden sein musste, weil Bielefeld das, also vor allen Dingen, wenn man sich die Ausgangslage in der Tabelle angesehen hat, dann hätte man nicht damit rechnen müssen, dass Bielefeld das Spiel dominiert und ja, sich einfach einmal oder für 5 Minuten eine Pause geleistet hat und dann das Spiel deswegen nicht gewinnt. Und das war relativ enttäuschend. Und da muss die Mannschaft jetzt mal reagieren. Das hat zum Beispiel Maximilian Arnold auch nochmal ganz klar gesagt, weil er gesagt hat, das war halt einfach wieder ein Rückfall in die nicht so gute Phase dieser Saison, die wir bisher hatten, nämlich alles so ein bisschen behäbig und das nicht gut. Das passt auch überhaupt nicht zur Spielweise der Mannschaft.
Null Ideen, behäbig. Ja, da frage ich mich natürlich, welche dieser passende Überleitung nehme ich jetzt, um auf den BVB zu sprechen zu kommen. Denn auch die haben in der Champions League verloren und das bedeutet für den BVB tatsächlich auch das vorzeitige Aus in einer sehr machbaren Gruppe. Also erstmal von der Konstellation her, ich glaube, da kann man auch nicht drum rumreden. Ist das einfach eine Enttäuschung, wenn man sich anguckt, wer da in der Gruppe war und was man sich da vielleicht auch erhofft hatte aus BVB-Sicht und was es dann geworden ist? Und es war vor allen Dingen eben wieder offensiv ein enttäuschender Auftritt. Man ist spielerisch irgendwie nicht wirklich in der Lage, da ein klares Konzept zu erkennen einfach. Wie will diese Mannschaft Tore schießen? Es gelingt in der Liga erstaunlichermaßen ganz gut die Ergebnisse einzufahren, aber spielerisch ja, ist die Mannschaft natürlich weit von dem entfernt, was sich Fans und sicherlich auch Trainerteam erhoffen. Und jetzt geht es eben gegen Wolfsburg, die aber, das muss man sagen, natürlich ein absoluter Lieblingsgegner der Dortmunder sind. Ich glaube, 12 Spiele in Folge hat man nicht verloren. 9 Spiele in Folge hat es Wolfsburg nicht geschafft, ein Tor zu erzielen gegen den BVB. Dennis, wie ist denn da deine Einstellung jetzt, wenn der Angstgegner kommt?
Ja, große Freude ist nicht da, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das wird sehr schwer. Ich gebe offen und ehrlich zu, dass ich gar nicht so wahnsinnig unglücklich bin, dass Erling Haaland noch verletzt ist. Ich wünsche keinem Spieler eine Verletzung, aber gegen uns eine Pause, das ist durchaus fair. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das wird, denn wir dürfen nicht die Vorgeschichte mit Marin Pongracic vergessen, die, glaube ich, den ein oder anderen Wolfsburger noch ein bisschen schnauben lässt von den Spielern. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es dann in beide Richtungen eine gewisse Portion extra Motivation gibt. Und das ist das, worauf ich hoffe, dass es wenigstens intensiv wird und der VfL vielleicht einfach mal so wie gegen Salzburg spielt, sprich kompakt, nervig und vorne seine Chancen nutzend. Und dann kann das auch gut werden. Allerdings bin ich jetzt nicht, also dass ich denke, naja, mit etwas Pech wird es nicht zweistellig, sondern es wird, glaube ich, echt wahnsinnig knapp, sehr, sehr eng mit 2 Mannschaften, die sich unter der Woche eigentlich seit dem letzten Wochenende jetzt nicht unbedingt mit Lorbeeren überschüttet haben. Und da muss man mal gucken, welche Mannschaft da jetzt am besten rauskommt.
Borussia Dortmund in der Liga ja zumindest punktetechnisch sehr gut unterwegs. Wie gesagt, spielerisch kann man durchaus diskutieren, ob da alles passt, aber zumindest die Ausbeute sehr gut. Ist das, wie schätzt du das vor diesem Aufeinandertreffen ein? Ist der BVB aus deiner Sicht vielleicht auch aufgrund der Statistik gegen Wolfsburg leichter Favorit oder erwartest du schon wirklich ein Spiel auf Augenhöhe?
Ich glaube schon, dass Dortmund Favorit ist. So ehrlich muss man sein, weil die Klasse da dann doch noch eine Nummer größer ist, auch wenn da jetzt viele Spieler verletzt sind und man hier und da vielleicht auch ein bisschen schwächelt. Nichtsdestotrotz trifft das auf uns halt auch zu. Bei uns fehlen auch ein paar wichtige Leute und deswegen ist der BVB leichter Favorit. Allerdings ist es jetzt halt ja auch nicht so, dass wir davor Angst haben müssen, sondern wenn die Mannschaft kompakt spielt und alles reinwirft, Gott, das sind wieder Phrasenschweinsätze, aber es ist halt eben so, dann kann sie da auch was mitnehmen. Ich mache immer weiter mit diesen Phrasenschweinsätzen, wenn man mich nicht stoppt. Und das ist halt das Ziel. Also das Ziel ist auf jeden Fall, irgendwas Zählbares mitzunehmen oder da zu behalten und dann mal gucken, was daraus wird. Ich denke, die Chance ist da, das Spiel zu gewinnen. Pflicht ist es nicht. Man muss gucken, was passiert. Es ist im Endeffekt auch jetzt das erste richtige Spitzenspiel von Florian Kohfeldt als Wolfsburg-Trainer. Und ja, da kann er mal zeigen, was er da drauf hat, so rein motivationstechnisch und auch was so taktische Kniffe angeht.
Ja, was das angeht, natürlich Kohfeldt der die Statistik ein bisschen aufhübscht, denn so schwach die Wolfsburger in der Vergangenheit sich gegen Dortmund geschlagen haben, so gut hat sich eigentlich Florian Kohfeldt präsentiert, wenn es gegen die Dortmunder ging. Mit Bremen jetzt noch mehr individuelle Qualität auch zur Verfügung. Da kann man durchaus gespannt sein, welche Reihe sich da quasi fortsetzt, die gute des Trainers oder die schlechte der Heimmannschaft. Ich glaube auf jeden Fall, dass es ein sehr umkämpftes Spiel sein wird, was ja vielleicht nicht unbedingt von zahlreichen Torraumszenen leben wird, auch weil der BVB, wie gesagt, das nicht unbedingt beisteuern kann immer. Ich kann mir tatsächlich auch sehr gut vorstellen, dass es deswegen sehr lange ja eng bleibt und sehr lange gewartet werden muss, bis vielleicht feststeht, wer hier 3 Punkte mitnehmen kann oder vielleicht wird es logischerweise dann auch nur einer. Aber mich würde natürlich auch noch interessieren, was du glaubst, wie es ausgeht. Was tippst du?
Ich finde das wahnsinnig schwer. Ich bin einfach mal optimistisch und ich glaube, der VfL gewinnt das Spiel genau so, wie du es beschrieben hast. Und wir machen irgendwie in der 89. Minute das 1-0 und holen 3 irrsinnig wichtige Punkte.
Ja, kann ich natürlich nicht komplett guten Gewissens widersprechen. Trotzdem denke ich mal, es wird am Ende ein Unentschieden. Klar ist auch, wenn es lange unentschieden steht, klar kann immer der letzte Treffer dann irgendwie ganz schnell entscheidend sein, aber ich glaube, jetzt am Ende wird es hoffentlich fast aus Dortmunder Sicht irgendwie ein Unentschieden zumindest werden in dieser Konstellation und ja, dann natürlich die große Frage, wie geht's weiter mit dem BVB? In der nächsten Woche steht dann ja der wirklich große Gradmesser auch in der Liga an. Also, wichtige Wochen für den BVB und natürlich auch für Florian Kohfeldt, der sich den Anfangsschwung bei Wolfsburg sicherlich bewahren will. Wir sind gespannt, freuen uns auf das Spiel und ich bedanke mich bei Dennis Lindner, dass er heute da war. Danke dir, Dennis.
Gern geschehen.
Und wir, liebe Hörer, haben natürlich noch einiges für euch hier vor uns. Als nächstes sprechen wir dann eben über die Bayern. Auch die müssen sicherlich dafür sorgen, dass sie gut gelaunt in das Spiel gegen Dortmund nächste Woche gehen. Und das tun sie im Duell gegen Bielefeld. Bleibt gerne dran. Herzlich willkommen zurück zum Bully-Special auf meinsportpodcast.de. Die Samstagskonferenz ist abgeschlossen hier im Bully Special. Das heißt, es wartet noch ein Topspiel auf uns um 18:30 am Samstag. Es wird standesgemäß für ein Topspiel beim Tabellenführer ausgetragen. Der FC Bayern München empfängt Arminia Bielefeld, damit eine Mannschaft, die im letzten Jahr ein 3:3 in München abgeliefert hat. Ob das wieder passieren könnte, das wollen wir besprechen mit Eva Bohle von Zweite Bundesliga Podcast. Hallo Eva.
Hallo.
Ja, wir blicken natürlich, bevor wir nach vorne gucken, erstmal zurück. Und das finde ich tatsächlich bei der Arminia besonders spannend, denn am letzten Wochenende stand man ja ganz gut lange da gegen Wolfsburg, die ja zurück in die Spur gefunden hatten. Und der Kohfeldt hat lange 2:0 geführt und dann am Ende doch 2:2 gespielt. Was ja, nimmt man am Ende mit diesem oder aus diesem Ergebnis, aus diesem Spiel mit, die durchaus gute Leistung, die zum 2:0 geführt hat, oder dann doch der Ärger darüber, dass man so dringend Punkte benötigt und sie am Ende doch wieder hat liegen lassen?
Ja, ich glaube, es ist eine schwierige Frage, aber ich glaube, im Endeffekt ist es gerade, wenn man jetzt auf das Spiel am Wochenende guckt, so ein bisschen die Bestätigung, dass man es schafft, mit Mannschaften von da oben mitzuhalten und eben über lange Zeit. Ich glaube, viele Wolfsburg-Fans haben auch gesagt, ja, so ein 2:2 beim Tabellen-17. reicht eigentlich nicht. Und gerade wenn man mal einfach in Betracht zieht, dass Wolfsburg ja vorher eigentlich alle Spiele unter Florian Kohfeldt gewonnen hat, in der Liga, dass das schon ja ein ganz guter Erfolg war. Und vor allem glaube ich einfach, also ich glaube, es war allen Anwesenden klar, dass es jetzt nicht so, also dass Wolfsburg nicht im Endeffekt 90 Minuten da passiv zugucken wird, dass es da, irgendwann hat Kohfeldt natürlich auch offensiv gewechselt und jeder Trainer hofft natürlich, diesen Einspieler da im Kader zu haben, der da den Unterschied machen kann, der neuen frischen Wind reinbringen kann. Das hat Dodi Lükebakio halt eben gemacht. Und dann ist es halt schwierig. Natürlich ist es extrem bitter, weil zumindest das zweite Tor hätte man durchaus vermeiden können. Das war einfach blöd nach vorne weggeklärt im Endeffekt. Und das war dann einfach nicht, ja, nicht gut verteidigt. Aber im Endeffekt, danach schwamm Armin ja so ein bisschen. Und ich glaube, es war ganz gut. Ich habe gesagt, ich glaube, wir brauchen selber noch mal eine Torchance und dann wird das hier noch mal ein bisschen offener. Und so war es meiner Meinung nach im Endeffekt auch. Bisschen schade, dass halt Leute wie Vassiliadis noch nicht durchspielen können. Und natürlich war es auch extrem bitter, dass Patrick Wimmer relativ schnell dann halt doch wieder raus musste. Aber da geht natürlich seine Gesundheit vor. Ich hoffe, er hat jetzt einen Weg gefunden, mit der Maske klarzukommen für das Spiel gegen Bayern, weil ja, dieses... Ich vor dem 1-0, ich dachte irgendwann nur so, Gott, spiel doch bitte endlich ab. Hab's halt irgendwie schon gesehen, wie der da beim dritten Verteidiger dann doch hängen bleibt und dann dieser super getimte Chipball auf Okugawa, ähnliches Bild da, also was die beiden Spieler betrifft, wie im Spiel gegen Stuttgart auch schon. Es gefällt mir richtig gut, freut mich auch richtig für Okugawa. Der hat ja so ein bisschen im Windschatten von Doran auch spielen müssen letzte Saison. Und der macht einen richtig, richtig guten Job diese Saison. Und über weite Strecken war das ein gutes Heimspiel von Arminia, wo man dann halt auch einfach, dass das ein Champions-League-Gegner ist, dass der nochmal nicht 90 Minuten dann hinten drin steht, sondern dann auch irgendwann mal was macht, war klar. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir das Spiel vor drei, vier Wochen fast auch noch komplett hergeschenkt haben. Und ich glaube, das ist jetzt einfach was, man ist jetzt zumindest mal, und auch wenn das blöd klingt, aber für zwei Spiele ungeschlagen, so. Das ist nicht so unwichtig und das ist gerade nach den Ergebnissen der letzten Woche nicht so unwichtig und es kommen jetzt nach dem Bayern-Spiel auch echt nochmal schwierige Spiele auf Arminia zu, mit Köln, mit Hertha, mit Bochum und dann mit Leipzig vor der Winterwochepause so ungefähr. Von daher, ja, ist das, glaube ich, einfach ein wichtiges Zeichen an die eigenen Köpfe da in der Mannschaft gewesen.
Und man muss auch sagen, der kommende Gegner, die Bayern, die sind nicht seit zwei Spielen ungeschlagen. Die haben am vergangenen Wochenende tatsächlich eine Niederlage kassiert. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, völlig überraschend, gegen Augsburg am Ende das Spiel verloren. Und jetzt unter der Woche natürlich wieder einen Sieg eingefahren in der Champions League. Weiterhin da perfekt unterwegs in der Königsklasse. Trotzdem muss man sagen, um die Münchner natürlich gerade in einer besonderen Situation auch viel Trubel, gerade was die ungeimpften Spieler angeht, allen voran Joshua Kimmich, der sich da ja so ein bisschen in den Vordergrund geschoben hat als Aushängegesicht dieser kleinen Krise neben dem Platz, die Münchner haben. Der wurde jetzt auch positiv getestet, muss als Ungeimpfter auch 14 Tage in Quarantäne, wird also an diesem und am nächsten Wochenende nicht zur Verfügung stehen und muss auf ein Monatsgehalt verzichten. Ich persönlich würde da sagen, ist nicht so schlimm, weil so viel kriegt man ja nicht im Monat. Für ihn ist es vielleicht anders. Trotzdem ist klar, neben dem Platz wird viel diskutiert. Die Augsburg-Niederlage natürlich für einen Verein mit dem Anspruch von Bayern München immer auch ein Diskussionspunkt. Das heißt, für die Bayern tatsächlich vor einem Spiel gegen Bielefeld, auch wenn sich das komisch anhört, durchaus Druck auf dieser Partie. Wie siehst du das beim Gegner gerade?
Ja, klar. Also auf der einen Seite würde ich sagen, es drückt da, auf der anderen Seite... ich erinnere mich an das letzte Mal, als eine Mannschaft Bayern so ein bisschen angepisst hat und wie denn, da wollte keiner der nächste Gegner sein. Und zwar gab es jetzt schon einen nächsten Gegner im Champions-League-Gegner, aber trotzdem ist natürlich klar, die wollen natürlich gegen Bielefeld jetzt ein anderes Gesicht zeigen. Und ich glaube einfach, dass so zwei, drei Fehler, die zuletzt gegen Augsburg passiert sind, eben nicht gegen Bielefeld passieren werden. Da gehe ich mal von aus. Ich glaube, die Anspruchshaltung hat Julian Nagelsmann noch leider einfach. Also im Bielefelder Sinne leider. Aber es soll ja schneien eventuell. Und wir wissen ja alle, was letztes Jahr passiert ist. Nein, also eigentlich gehe ich nicht davon aus, dass es ein 3-3 wird, aber klar, ich glaube, dass solche Ergebnisse, auch wenn es damals unter einem anderen Trainer war, dass es eine andere Mannschaft war, dass die letztes Jahr schon dabei waren, dass die schon so ein bisschen nach vorne bringt. Und eben auch, dass man eben das letzte Spiel nicht noch irgendwie Last Minute verloren hat oder so. Das kann schon ordentlich nach vorne bringen. Und da bin ich mal tatsächlich gespannt, was natürlich absolut schade ist, dass es halt eben nicht in dem Sinne Gästefans geben wird. Also jetzt hat Arminia, glaube ich, heute nochmal geschrieben, es gibt doch irgendwie so ein kleines Kontingent. Ist natürlich gerade so 2 Tage vor dem Spiel auch extrem kurzfristig. Leute, die eine Zugfahrt gebucht haben, mich inklusive, haben das natürlich dann auch irgendwie schon mal storniert, weil es halt super kurzfristig war. Und ich verstehe natürlich alle Regelungen, aber es ist natürlich extrem bitter. Irgendwie, wenn man es jetzt irgendwie mal anguckt, letztes Jahr dachte man, gut, dann können wir halt nächstes Jahr auswärts fahren, wenn wir drin bleiben. Und alle haben sich darauf gefreut, dass man dann ein vernünftiges Auswärtsspiel irgendwie mit Fans mitmachen kann. Und jetzt sind wir wieder am gleichen Punkt wie im letzten Jahr. Das ist natürlich extrem bitter. Aber ja, ich glaube, ich hoffe einfach, ich gehe davon aus, dass Frank Kramer die Mannschaft gut einstellt. Ich hoffe, man spielt hinten auch wieder mit Viererkette, weil ich glaube, du kannst nichts Schlimmeres machen, als mit Fünferkette gegen München zu spielen. Die ziehen dir halt die Außen zu weit auseinander und das ist beim Arminia immer schlecht.
Gut ist, würde ich schon mal konstatieren, eben 2 Spiele ungeschlagen und auch 2 Tore erzielt zuletzt. Siehst du generell denn über die letzten Wochen schon eine positive Entwicklung bei der Arminia?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, man hat also, viele haben dieses Stuttgart-Spiel, haben wir letzte Woche drüber gesprochen, so ein bisschen ja, so abgetan, ja, das war ja ne, geschwächte Stuttgart, aber ich sag mal so, also ich kenne meine Arminia und weil sie gerade sich gegen Mannschaften, die auch zum Teil geschwächt waren, noch dämlicher angestellt haben, war das schon Gold wert und eben Ich habe das schon immer wieder gesagt, Bielefeld braucht dieses Erfolgserlebnis, um zu sehen, wie wir Fußball spielen, ist gut und eben nicht durch irgendwelche glücklichen Tore oder so, sondern gerade auch das 1-0 gegen Wolfsburg war halt extrem gut rausgespielt und ehrlich gesagt auch die Szene, die hinterher zum Elfmeter führt, man muss da ja erstmal hinkommen, man muss erstmal an den Punkt in den Strafraum kommen und ich finde schon, dass es da eine positive Entwicklung gibt. Wer da meiner Meinung nach sehr viel beizutragen hat, ist unter anderem Sebastian Vassiliadis, weil ich den sehr, sehr gerne mag. Das ist so, alle Arminia-Fans kennen noch Rübe Kauf. Vom Typ her ist es so ein bisschen eher, nur halt, ne, natürlich hat sich der Fußball seitdem weiterentwickelt und dann braucht auch dieser Typ, sie nicht Kampfschwein, braucht auch so eine Weiterentwicklung und das ist Vassiliadis auf jeden Fall für mich. Aber auch Wimmer, der meiner Meinung nach ein bisschen dazugelernt hat, nicht einfach irgendwie stumpf abschließt, wo dann irgendwie ein Konter draus fallen kann. Das ist schon so und ich glaube, dass also sowohl individueller als auch ganz mannschaftlicher Entwicklung hat es schon gegeben, meiner Meinung nach, ja.
Dann lass uns noch gemeinsam tippen, ob das für einen Punktgewinn gegen Bayern reichen kann. Was glaubst du, wie geht's aus?
Also ich habe ja eigentlich gesagt, ich tippe so lange 0-0, bis es nicht mehr klappt. Aber besondere Ereignisse benötigen besondere Tippen. Weiß auch immer, wie ich das jetzt formulieren soll. Ich habe dir ja schon vorher gesagt, ich werde einfach 3-3 tippen, weil ich habe mich jetzt entschlossen, für den Rest der Saison nicht mehr logisch zu tippen, sondern einfach, worauf ich jetzt keinen Bock habe und einfach der Geschichte wegen Witzen. Ich sage 3-3.
3-3, der Tipp von Eva Bohle vom Zweite Bundesliga-Podcast. Ich glaube tatsächlich, dass Bayern München nicht 2 Bundesligaspiele in Folge nicht gewinnt gegen Augsburg und Bielefeld. Deswegen, da wird am Ende der Sieg stehen. Könnte mir aber vorstellen, dass man tatsächlich doch wieder sich nicht in Topform präsentiert. Vielleicht sogar das eine Gegentor kassiert. 3-1, mein Tipp bei diesem Spiel. Außer, ja, Doppelschlag, 90. Minute Bielefeld, dann sind wir ja auch direkt bei deinem 3-3, also alles möglich, auch mit meinem Tipp. Ich bedanke mich bei Eva, dass sie heute bei uns war, um über dieses Spiel zu sprechen. Danke dir, Eva.
Immer gerne.
Und gleich nach einer kurzen Pause, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, sprechen wir über den Sonntag des Bundesligaspieltags. Auch da warten noch 2 spannende Spiele auf uns, unter anderem das Duell zwischen Leipzig und Leverkusen. Bleibt einfach dran. Herzlich willkommen zurück zum Bully-Special auf meinsportpodcast.de. Der Samstag, der liegt hinter uns des 13. Spieltages und das bedeutet, dass wir schon 7 Spiele besprochen haben hier in der Besprechung oder in der Vorbesprechung des 13. Spieltages. Das bedeutet aber auch, dass noch 2 weitere Spiele vor uns liegen und das erste, ja, das ist das große Disclaimer-Spiel so ein bisschen, denn zum Zeitpunkt unserer Aufnahme haben beide beteiligten Mannschaften ihr internationales Pflichtspiel noch nicht erfüllt. Es ist die Eintracht aus Frankfurt, die zu Hause spielen wird, gegen Union Berlin. Beide, wie gesagt, heute am Donnerstagabend noch im Einsatz, können wir leider nicht mit einfließen lassen. Trotzdem versuchen wir natürlich, einen möglichst akkuraten Blick vorauszuwerfen. Und das tun wir gemeinsam mit Christoph Senft. Hallo Christoph.
Gute, hi.
Ja, ich habe schon gesagt, natürlich irgendwie nicht das letzte Spiel, auf das wir dann zurückblicken können, einfach weil eben, das Spiel erst heute Abend stattfinden wird, der Eintracht in der Euroleague, aber wir können ja zumindest mal über das letzte Bundesligaspiel sprechen und das war ja auch durchaus erfolgreich und positiv wahrzunehmen für die Frankfurter, denn man hat die sehr starken, in dieser Saison sehr starken Freiburger 2:0 besiegen können. Wie hast du den Auftritt der Frankfurter da wahrgenommen?
Auch positiv überrascht, definitiv. Also ich glaube, damit hätten in Frankfurt nicht viele mitgerechnet, dass wir beim Tabellendritten auswärts punkten. So ein bisschen überraschend, nicht ganz so, aber natürlich ähnlich wie das Bayern-Spiel, das wir in München überraschend auswärts gepunktet haben. Achterbahnfahrtmäßig geht es momentan doch wieder nach oben. Haben wir gesagt, mit den zwei Siegen jetzt gegen Fürth, Last-Minute-Tor und jetzt mit dem doch überzeugenden Sieg in Freiburg, 6 Punkte aus der Vor- und Nachländerspielzeit geholt. Und das macht sich in der Tabelle bemerkbar, das macht sich in der Stimmung bemerkbar. Die Eintracht hat einen überzeugenden Auftritt gehabt, hat zur richtigen Zeit, wenn auch teilweise ein bisschen glücklich, die Tore gemacht. Hat sich dann gut in der Defensive gezeigt, sicher in der Defensive gezeigt, zu Null gespielt und hatte vorne auch noch die ein oder andere Chance. Klar, hinten jetzt auch das ein oder andere Gegentor geben können, hat es nicht gegeben. Und so nehmen wir einen ganz wichtigen Auswärtssieg mit. Haben jetzt heute nochmal ein schweres Spiel zu Hause gegen Antwerpen. Und Sonntag geht es schon wieder gegen Union Berlin, nächstes Team aus der oberen Gruppe weiter. Unangenehmer Gegner, aber momentan, wie gesagt, sieht es für Frankfurter Verhältnisse doch relativ ruhig und entspannt wieder aus.
Man hatte aber tatsächlich, auch wenn Frankfurt natürlich immer für eine gewisse Unruhe vielleicht steht, nie so richtig das Gefühl, dass es ja so ganz unruhig geworden ist, wie es vielleicht zu anderen Zeiten auch geworden wäre, nach diesem doch durchwachsenen Saisonstart. Jetzt auch um Oliver Glasner habe ich das Gefühl, auch in der Fanszene oder so gab es keine großen Diskussionen. Liegt das nur daran, dass er eben ganz sympathisch auftritt oder woher kommt dieses neue Grundvertrauen und die fast Gelassenheit bei Eintracht Frankfurt?
Ja, also ich glaube, zum einen kann man einschätzen, dass die letzten Jahre einfach sehr erfolgreich und sehr verwöhnt war, die Eintracht und das ganze Umfeld. Jeder weiß, was das für ein Umbruch war. Jeder weiß, wie schwer sich die Neuzugänge bisher getan haben. Zu der Unentschieden-Phase am Anfang und den liegen lassenen Punkten wird schon kritischer, aber Glasner überzeugt, menschlich auf jeden Fall. Und es bleibt das Vertrauen auf ihm und Krösche, zumindest aktuell noch, dass er das schon irgendwie biegen wird. Und die Mannschaft entwickelt sich. Und sie hat, glaube ich, Thema Achterbahn immer zur richtigen Zeit positive Signale gesetzt. Und es ging kurzzeitig nach oben. Also wir haben in der Europa League aus meiner Sicht überraschend viel gepunktet, was von Anfang an nicht so zu erwarten war. Wir haben das Spiel in München gehabt. Wir haben das Spiel jetzt in Freiburg gehabt. Wir haben ein ganz wichtiges Ding in Fürth geholt. Und ich glaube, wenn es gegen Fürth nichts geworden wäre, dann würden wir heute ganz anders sprechen. Und wie gesagt, das Fußballgeschäft 3 Euro ins Phrasenschwein ist einfach sehr schnelllebig, so auch hier in Frankfurt oder vor allem auch in Frankfurt. Und dann wird sowas ganz schnell übertüncht von schönen Auswärtssiegen. Man schwingt sich in die Euphorie, heute Abend Europa League. Und es ist nicht alles gut, aber es ist vor allem auch nicht mehr alles schlecht. Und die Mannschaft zeigt, man ist auf dem richtigen Weg. Und ich glaube, Freunde der Statistik haben herausgefunden, dass die Eintracht vor einem Jahr unter Adi Hütter zum gleichen Zeitpunkt schlechter in der Tabelle dastand, beziehungsweise von den Punkten her schlechter und man weiß, wo es am Ende hingeführt hat. Also das ist so ein bisschen die Frankfurter Gemütlichkeit und Gelassenheit, dass man sagt, okay, so schlimm ist alles nicht, aber ich glaube, der Verein als auch die Mannschaft und das Umfeld weiß genau, dass die ein oder andere Stelle in der Winterpause auf jeden Fall nochmal angegangen werden muss.
Das Schöne vor diesem Spiel gegen Union Berlin ist ja zumindest, dass wir festhalten können, wir müssen nicht darüber sprechen, was macht die Belastung mit Frankfurt, wenn der Gegner ausgeruht ist, denn beide Mannschaften spielen am selben Tag nochmal, also die Belastung ist ungefähr dieselbe. Der Tabellenplatz ist natürlich nicht der gleiche. Union Berlin steht auf Platz 5 mittlerweile wieder, hat sich da Richtung Euroleague geschlichen und kommt mit dem Derby-Sieg, einem verdienten Derby-Sieg, also auch da hat man gesehen, wenn man die beiden Berliner Clubs vergleicht, Union Berlin weiterhin mehr als eine Nasenlänge vorne, kommen sie jetzt nach Frankfurt angereist. Wie blickst du auf den Gegner?
Ja, wie schon gesagt, auf jeden Fall ein schwieriges Spiel, definitiv kein Selbstläufer. Sie stehen, finde ich, aus meiner Sicht auch zu Recht da, wo sie jetzt stehen, wie auch immer sie da hingekommen sind. Ich meine, die stehen ja jetzt nicht unbedingt für den alleransehnlichsten und schönsten Fußball, aber am Ende, und das sagt ja auch immer der Trainer, ist es egal, sie haben die Punkte. Ich glaube, Frankfurt würde gerne da stehen, wo die stehen, und man hätte es vor der Saison vielleicht auch andersrum gedreht. Uns trennen 5 Punkte, nach dem Spiel hoffentlich nur noch 2. Aber nochmal, Union Berlin, bei allem Respekt mit der Entwicklung und auch was sie in Europa jetzt leisten, haben sie das alles gut erarbeitet und völlig verdient. Und sehe das auch so, dass sie definitiv der Club Nummer 1 in Berlin sind. Das haben sie jetzt erneut nochmal unter Beweis gestellt. Schwierige Mannschaft, knackiges Spiel an einem Sonntagabend nach einer Donnerstagsbelastung. Wird man gucken müssen. Wir müssen nochmal gucken, personell bei uns, bei der Eintracht, wie es aussieht. Aber ja, nach wie vor ist es kein Selbstläufer und ich würde auch nicht sagen, dass wir da als Favorit ins Rennen gehen. Wir haben uns jetzt wieder ein bisschen einen anderen Status erarbeitet. Aber wenn man es jetzt von der Quote her sieht, würde ich jetzt nicht sagen, dass wir da Favorit sind, eher im Gegenteil. Und ja, dementsprechend schwer wird es. Union kann sich nach oben ein bisschen absetzen, wenn sie dreifach punkten. Wir können uns von unten absetzen und oben wieder anklopfen. Also scheint wirklich ein Spiel zu sein, bei dem alles auf dem Spiel steht.
Ein Spiel, bei dem es zumindest viel zu gewinnen gibt, ist es auf jeden Fall. Und das ist natürlich immer eine ganz schöne Ausgangslage. Du hast es gesagt, auch wenn es in der Tabelle ja 6 Plätze sind, sind es in Anführungszeichen nur 5 Punkte. Union Berlin natürlich super schwer zu schlagen, vor allen Dingen, weil, ja, eben da gerade die Defensive schon immer der Hauptfokus war. 2 Niederlagen in dieser Saison, damit gehört man zu den Mannschaften, die am wenigsten verloren haben in der Liga, mit Freiburg, mit Bayern zum Beispiel eben auch. Also das eben auch die ganz wichtige Statistik, die sie da hingebracht hat, wo sie sind. Glaubst du denn, Frankfurt kann Union knacken oder rechnest du mit einem sehr, sehr zähen Spiel?
Ja, absolut schwierig. Ich meine, wir haben, wie gesagt, die Donnerstagsthematik und so ein bisschen Belastung und Verletzung. Ich glaube aber, dass die Eintracht sich vielleicht in einem der letzten Heimspiele mit Zuschauern nochmal auch in Rausch vielleicht auch spielen kann, dass sie die Euphorie der letzten Spiele mitnimmt, gerade je nachdem, wie es jetzt auch heute in der Europa League ausgeht. Aber wird ein schwieriges Spiel sein. Wird schwierig sein, die zu knacken. Andererseits, es ist so zwiegespalten. Einerseits liegen uns die Mannschaften von oben, wobei ich Union Berlin aufgrund ihrer Spielweise nochmal da anders einstufen würde, die jetzt vielleicht nicht wie die Bayern das Spiel machen werden. Von daher muss die Eintracht da gucken. Es wird eher wahrscheinlich wie gegen Bochum und Fürth, Bielefeld, wo die Eintracht das Spiel machen muss. Damit haben sie sich die letzten Wochen schwer getan. Vielleicht ist die Mannschaft jetzt aber auch einen Schritt weiter. Nachdem man gegen mehrere von diesen Mannschaften gespielt hat, hat man vielleicht gelernt, entsprechend mit diesen Teams umzugehen. Und es ist aus meiner Sicht ein komplett offenes Spiel, wo es wirklich ganz, ganz schwer ist, vorauszusagen, in welche Richtung das Pendel ausschlägt.
Das ist natürlich auch die perfekte Ausgangssituation, um gemeinsam zu tippen. Was glaubst du, wie geht's aus?
Ich bleibe optimistisch, auch wenn es, glaube ich, wirklich schwer und eng wird, und sage, dass die Eintracht am Ende 2-1 gewinnt.
2-1 der Tipp von Christoph Senft. Ich erwarte ein ähnlich enges Spiel, zwar ohne Sieger. Ich glaube, diese beiden Mannschaften, die am Donnerstag ran müssen, werden sich am Ende mit einem 1-1 an diesem Sonntag trennen. Ich bedanke mich bei Christoph Senft, dass er heute bei uns war, um über dieses Spiel zu sprechen. Danke dir, Christoph.
Sehr gerne.
Und wir, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, haben noch ein weiteres Spiel in petto. Auch eine Euroleague-Mannschaft ist beteiligt. Leverkusen reist nach Leipzig und wir fragen uns, welche dieser beiden Mannschaften kann endlich an das anknüpfen, was man eigentlich qualitativ von ihnen erwartet. Einfach dranbleiben. Ein letztes Mal für diese Episode. Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind am Ende unserer Besprechung zum 13. Spieltag angelangt und das bedeutet, es bleibt nur noch ein Spiel für uns zu besprechen. Es ist das Duell zwischen RB Leipzig und Bayer 04 Leverkusen. Damit, wie gesagt, auch hier wieder der Disclaimer, eine Mannschaft, die heute nach dem Aufnahmezeitpunkt Leverkusen noch in der Euroleague ran muss. Da müssen wir also ein bisschen vorsichtig sein, was die aktuelle Form angeht. Bei den Leipzigern konnte man die europäische Woche nutzen, um ein bisschen ja wieder Positivität zurückzubringen nach einem schwächeren Auftritt in der Bundesliga. Wir sprechen drüber, was das für dieses Aufeinandertreffen bedeutet, gemeinsam mit Ronny Muhm vom Bullenfunk. Hallo Ronny.
Hallo zusammen.
Ja, wir haben, oder ich habe jetzt schon so halb erwähnt, die beiden letzten Ergebnisse der Leipziger. Wir können natürlich gerne dann erstmal gemeinsam den Blick zurückwerfen. In der Champions League gab es jetzt einen deutlichen Sieg gegen Brügge, ein fast ja in Teilen berauschendes Spiel und ein bisschen Selbstbewusstsein tanken. Das war aber auch bitter nötig, denn man hat in der Liga mal wieder Punkte liegen lassen und das ja mit einem erschreckend schwachen Auftritt gegen Hoffenheim. Wie hast du das letzte Bundesligaspiel der Leipziger erstmal gesehen?
Ja, war ein bisschen überraschend, ne? Dass es dann nach dem guten Spiel gegen Dortmund und die Wochen zuvor auch in der Champions League gute Spiele abgeliefert und dann ja, war man eigentlich positiv ins Spiel gegangen und dann passierte dies und keiner wusste genau im Nachgang, woran es gelegen hat und was passiert ist. Waren alle ein bisschen ratlos, Mannschaft, Trainer. Ja, war schon interessant, wie das dann geendet hat und ja, nicht erklärbar einfach, also wirklich, wirklich nicht erklärbar. Da hatte man die Möglichkeit, auch mit dem Sieg da auf den Champions League Platz endlich zu rutschen, aber das hat man komplett vergeben und man rennt der ganzen Geschichte nochmal hinterher.
Um da nochmal bei einem Punkt nachzuhaken, was ich recht interessant zu beobachten finde, du bist natürlich aber dichter dran und kannst mir da vielleicht auch helfen, ist, dass Jesse Marsch natürlich sehr, sagen wir, deutliche Aussagen trifft nach Niederlagen oder nach Ausgleichen in später Spielzeit. Man erinnert sich ja auch noch, dass er nach dem Frankfurt-Spiel schon hart mit seiner Mannschaft ins Gericht gegangen ist, auch in der Champions League, nachdem man gegen Leipzig und gegen PSG im Hinspiel doch verloren hatte, wirkte er ja sehr angefressen und deutlich in seinen Aussagen und jetzt auch nach dem Auftritt gegen Hoffenheim fand ich ihn erstaunlich deutlich in dem, was er da kritisiert hat, und er wirkte teils auch einfach dann aber eben auch ratlos in diesen Aussagen, warum das der Fall war, und deswegen vielleicht mal die Frage an dich als jemand, der da deutlich dichter dran ist, vielleicht auch, ist das einfach seine Art, die eben einfach so sonderlich erscheint, weil man es sonst in diesem Fußballgeschäft nicht so gewohnt ist, oder spürt man da tatsächlich schon so eine gewisse Verunsicherung bei dem Trainer nach diesem durchwachsenen Saisonstart?
Ich glaube, Verunsicherung ist bei Jesse Marsch eher kein Thema. Ich glaube, das kennt er gar nicht. Ich glaube, das hängt viel mit dieser amerikanischen Mentalität zusammen. Also, dass die wirklich da kein Blatt vor den Mund nehmen und dann wirklich auch ansprechen, wenn sie unzufrieden sind, emotional in beide Richtungen, sage ich mal. Also sehr emotional, wenn es gut läuft, aber genauso auch emotional, wenn es wirklich nicht entsprechend läuft und man vielleicht auch ein bisschen angefressen, geknickt ist. Das lässt er dann schon raus. Also das überrascht mich jetzt nicht. Das war in Salzburg schon so. Das war auch schon als seiner Co-Trainerzeit in Leipzig so. Das ist wirklich die Mentalität. Also wenn du Tyler Adams zum Beispiel in der Mannschaft siehst, das ist auch einer, der nach dem Spiel genauso redet. Ich glaube, das hat schon viel mit Mentalität zu tun an der Stelle und ist jetzt aber auch schön in diesem rundgelutschten Fußballbusiness, dass dann auch mal einer nicht irgendwelche Floskeln bedient oder irgendwas vorschiebt, sondern einfach klipp und klar sagt, das war heute schlecht. Keiner weiß genau, woran es liegt, müssen wir jetzt aufarbeiten, aber so geht es nicht. Das ist ja auch mal schön, ohne dann auf, was weiß ich, Gegner, Platz, Wetter, Schiedsrichter oder irgendeine Fußballfloskel zu bedienen, dann Klartext gesprochen wird und wirklich das, was alle draußen auch denken, die es gesehen haben, dann halt auch einfach ausspricht, dass es halt einfach schlecht war.
Absolut, würde ich auch unterschreiben, nur vielleicht eben, wie gesagt, deswegen auch so ein bisschen befremdlich immer noch, wenn man dieses Fußballgeschäft so intensiv beobachtet und das eben nicht so oft vorkommt, aber deswegen wollte ich diesen Punkt nochmal mit reinnehmen. Trotzdem gibt es ja auch ein Erfolgserlebnis jetzt noch zu verbuchen. Champions League konnte man nutzen, hat wie gesagt ein ziemliches Spektakel hingelegt gegen Brügge, aber ohne den Trainer. Wie hast du das Spiel wahrgenommen?
Ja, man hatte vor dem Spiel die ganzen Hiobsbotschaften gehört, wer alles denn ausfällt, wer nicht dabei ist. Das war ja im Grunde, die letzte Elf ist vielleicht ein bisschen fies gegenüber, die da wirklich auf dem Platz standen, aber der Trainer fehlte, Orban nicht dabei, Paulsen nicht dabei, so viele auch tragende Kräfte der letzten Wochen, Simakan immer noch nicht dabei, dann fällt Gulaschi noch aus mit Corona. Da hatte man schon ein bisschen Befürchtung, dass das wirklich das letzte internationale Spiel für diese Saison ist. Ja, und dann ging es da los wie die Feuerwehr, also da wie nochmal extra motiviert, alle über den Platz gerannt, auch welche, die in den letzten Wochen vielleicht ein bisschen mit der Form zu tun hatten, wie Forsberg oder einen Kampel oder ein Leimer, der ein bisschen gefehlt hat, plötzlich wieder komplett on fire. Das war schon schön anzusehen und dann nach 45 Minuten 4-0 zu führen in einem Champions League Spiel auswärts, das hat man auch nicht so oft, haben wir schon sehr genossen und es gab aber dann in der zweiten Halbzeit trotzdem immer wieder noch dieses offene Spiel hinten, sehr, sehr offen, sehr risikofreudig, aber Brügge hat es an dem Tag halt auch nicht bestrafen können und wenn sie mal durchgekommen sind, hatten wir einen Martinez, der auch im Kasten stand, als hätte er nie was anderes gemacht, also in den letzten Wochen. Sehr, sehr guter, junger Rückhalt, den wir da noch haben und was gestern natürlich die ganze Situation gezeigt hat, dass man, was Kadertiefe angeht, einen richtig guten Job gemacht hat in den letzten Jahren und Monaten. Kann ja nicht jede Mannschaft, die international unterwegs war, behaupten, dass das alles auffangbar ist, was dann passiert. Aber Leipzig scheint das ganz gut strukturiert zu haben. Und das lief auch mit denen, die dann reingekommen sind, im Nachgang mit den jungen U19-Spielern richtig gut. Und da ist gestern ja mal gezeigt worden, was in der Mannschaft steckt. Aber irgendwie so dieses hoch, runter, gut, schlecht. Also ganz, also es ist ja nicht nur gut, schlecht, es ist ja eher so richtig gut Dortmund oder jetzt gestern. Und dann einfach mal zwischendurch richtig schlecht gegen Hoffenheim. Und das ist halt gerade das, was so ein bisschen die Stimmung dämpft und wo man nicht genau weiß, was dann am Sonntag passiert gegen Leverkusen, ob es das eine Gesicht oder das andere ist.
Ja, und das ist natürlich auch ein Gegner, der ja ähnliche Probleme zu vermelden hat in dieser Saison, mit einem sehr guten Gesicht gestartet, auch die Qualität unbestritten, mittlerweile wieder schlechter unterwegs, was die Ergebnisse angeht und auch eben einfach nicht konstant bis jetzt in diese Saison gekommen. Ähnliches ja auch Offensivpotenzial, was man mal entfesselt, mal nicht. Dieses Spiel, also auf dem Papier für mich, würde ich sagen, hat das Potenzial, wirklich auch ein sehr, sehr ansehnliches Bundesligaspiel zu werden. Andererseits haben wir eben bei beiden Teams die Gefahr, dass es irgendwie dann bei diesem Auftritt doch wieder nicht klappen will. Also eine komische Ausgangslage, finde ich, so von außen betrachtet. Trotzdem auch nochmal an dich die Frage, wie blickst du auf den kommenden Gegner der Leipziger?
Ja, also man hat ja gedacht, dass Leverkusen jetzt dann mit dem neuen Trainer endlich so ein bisschen die Kurve bekommen hat. Jetzt hofft man ja scheinbar auch irgendwie jedes Jahr gefühlt. Gut reingekommen, sehr überzeugende Spiele, funktioniert auch gleich die Idee, aber irgendwie ist jetzt seit 2, 3, 4 Spielen das komplett weg. Ich kann es nicht erklären, ich weiß nicht, woran es jetzt plötzlich liegt. Es ist ja fast die gleiche Elf, die vorher drauf stand. Auch ein Schick ist gerade nicht gut drauf, fehlt ab und zu auch nochmal zwischendurch. Komplett unmöglich, die Mannschaft einzuschätzen, beziehungsweise auch das Spiel am Sonntag. Das kann in beide Richtungen kippen. Es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie Leverkusen dann jetzt in der Euroleague dann noch abliefert. Da kommt vieles zusammen. Corona ist natürlich momentan auch ein Thema. Wir hatten jetzt Ausfälle, man weiß nie, was da noch dazukommt. Spannend.
Spannend, schwer vorauszusehen. Das ist natürlich die perfekte Ausgangslage, um überzuleiten darüber, dass wir jetzt noch gemeinsam tippen wollen. Ronny, was glaubst du, wie geht's aus?
Ach, ich bin ein Optimist. Ich tippe ein 2-0 für RB.
2-0 für RB. Ich kann mir auch vorstellen, gerade zu Hause läuft es ja ganz gut, dass die Leipziger das am Ende gewinnen und dass Leverkusens Dürrestrecke so ein bisschen weitergeht jetzt in der Liga. Ich glaube, 2-1 wird es am Ende ausgehen. Kann mir vorstellen, dass der Zurückkehrer Patrick Schick da tatsächlich auch nochmal es auf die Anzeigetafel schafft, aber dass es eben am Ende nicht für Punkte für den Gast reichen wird. Und bedanke mich bei Ronny Muhm vom Bullenfunk, dass er heute bei uns war. Danke dir, Ronny.
Sehr gern.
Und natürlich auch vielen Dank an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die diese Woche wieder eingeschaltet haben. Es freut uns sehr, dass ihr so zahlreich dabei seid und hoffentlich gilt das auch noch bei der nächsten Episode in der nächsten Woche. Ich freue mich auf euch. Bis dahin bleibt gesund, bleibt cool und versucht gute Menschen zu sein. Tschüss.
Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.